Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Strom?
Und warum hast du eine Maske auf?
Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück. Folge 45 sind wir, glaube ich. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Bei Twitch viele Zuschauer am Start. Ich freue mich. Ich kann nur sagen, wir haben kleine Abstimmungsschwierigkeiten im Vorfeld gehabt. In der letzten Folge wollte ich ja noch hier diese 4 Kartons Justice League verlosen. Habe ich vergessen. Die wollen wir auf jeden Fall diese Folge rausballern. Der Chris hat zusätzlich noch dieses U-Boot. Erzähl nochmal ganz kurz, was es war.
Jo, wir verlosen auf jeden Fall auch noch später eine Type 7 Deluxe Edition von die Kickstarter-Kampagne läuft ja gerade noch und da hat er mich angeschrieben, dass wir mal eine dicke Deluxe für euch rausschroten können.
Jo, die schrotet der Chris auf jeden Fall am Ende der Folge noch raus und Seltschuk hatte sein Good Critters was noch raus.
Genau, da können wir auch noch die Auflösung machen, da habe ich auch eine gemeinsam vorbereitet.
Ja, wir haben ja eigentlich noch was hier, ne? Wisst ihr ja, aber das machen wir dann später nochmal.
Was denn?
Das Auto?
Ja, nein.
Perfekt.
Das von, Auto. Von dem Turnier, wo wir waren, haben wir auch noch einen.
Ach so, das haben wir auch noch, Alter. Und heute verlosen wir noch einen B3er BMW. Und
ich habe noch
nur unter uns vier.
Wir haben gedacht, es wird auf jeden Fall mal eine längere Folge heute, weil wir wirklich viele Sachen zu erzählen und Themen anzusprechen haben. Ich habe was vorbereitet. In der letzten Woche ist viel passiert. Wir haben fette Neuheiten gezockt und jetzt habe ich gedacht, wie mache ich das mit der Verlosung von meinem Zeug, was ich beim letzten Mal gemacht habe? Kleine Story dazu, ich sitze seit 2 Tagen hier, habe Videos geschnitten und gemacht und gearbeitet die ganze Zeit im Zimmer und hier sind so ein paar Fliegen am Start, die haben mich übertrieben heftig abgenervt die ganze Zeit und ich bin einfach zu faul gewesen, ins Schlafzimmer zu gehen, hier diese elektrische Insektenvernichtungsanlage zu holen. Ich werde jetzt gleich das Licht ausschalten, das Ding einschalten und jedes Mal, wenn da irgendwas reinknallt, schrote ich einfach einen Preis raus und zwar an denjenigen, der zuletzt im Chat was geschrieben hat, einfach komplett random. Ich habe einmal als erstes knallen wir diese 4 Boxen raus. Und dann habe ich hier noch von Weihnachten, habe ich auch verpeilt, kennt ihr vielleicht von Facebook, Evie's Nerd and Geek World, kennt ihr die, Evie? Die macht so customized Beutel und Würfel und so. Da habe ich hier noch 2 10-Euro-Gutscheine, die ganz easy mit den Codes, die schrote ich raus. Da könnt ihr euch halt eben dann ein fettes, geiles Pack mit irgendwelchen geilen Würfeln für den 10er auf jeden Fall holen. So, jedes Mal, wenn das Ding knallt, ich mache das Licht aus, schalte das Moped ein hier und... los geht's. Ja, wollen wir erstmal über die letzte Woche sprechen?
Ja, die letzten 2 Wochen sind es ja schon fast, ne? Wir hatten ja in der letzten Folge einen Gast da und haben eigentlich gar nicht so wirklich über das gesprochen, was wir mal gespielt haben. Deswegen würde ich sagen,
ein bisschen.
Aber ja, keine Ahnung.
Wir könnten ja das mit dem Gast und der Castle Tricon können wir ja gleich jetzt in dieses Spiel mit reinnehmen, was wir dort gezockt haben.
Können wir machen, ja.
Und dann können wir noch das, was wir eben daheim gezockt haben, so.
Lass uns erst über die Castle Tricon sprechen. Letzte Woche ist ja der Michael Krenzle da gewesen, der Marketingmanager von Heidelbeer. Und wir haben ja ein ganz informatives Interview hier geführt. Und er hat viel erzählt über deren virtuelle Messe, die sie abgehalten haben. Die Castle Tricon, bestehend aus dem Heidelbeer Verlag, Czech Games Edition und Horrible Guild. Ja, und er hat es ja auch für die Zuschauer bei Twitch auch gezeigt im Video. Könnt ihr euch auf YouTube auf jeden Fall nachträglich noch reinziehen. Ihr seid quasi, habt euch da eingeloggt, das Ticket hat 0 Euro gekostet. Ihr seid dann wie bei World of Warcraft, habt ihr so einen Avatar gehabt und blub, seid ihr in dieser Welt, so einer 3D-Welt rausgesprungen. Da konntet ihr rumfliegen zu verschiedenen Portalen, an so Kreisen. Es ging euer Videochat an, ihr konntet mit den Leuten labern, an den Tischen standen Erklärbären. Und wenn du draufgeklickt hast, bist du bei Tabletopia gelandet. Wir haben ja in der letzten Folge schon festgestellt, danach so krass heftig, also es hat mich wirklich überrascht, mal sowas zu sehen und was halt eben so da möglich ist. Potenzial ist ja ohne Ende, haben wir ja festgestellt, ne? Vorhanden, dass du da noch irgendwelche Sachen einbauen kannst, irgendwelche geilen Skins, die du noch zusätzlich kaufen kannst oder weiß ich nicht, irgendwelche Begleiter, irgendwelche Haustiere oder Mounts oder
ein paar Quests oder
Quests
so.
Und Achievements, die du dann da abreißen kannst, wenn du die Messe halt eben einfach besuchst. Es war waren ja auch so Secrets, ich habe das aber gar nicht verstanden. Auf der ganzen Welt da in den verschiedenen oder in den verschiedenen Welten waren ja auch so Hidden Secrets versteckt, die man finden konnte, um so ein Rätsel zu lösen. Man konnte auch irgendwas gewinnen. Ich habe es aber überhaupt nicht verfolgt, habe nur einige dieser geheimen Secrets gesehen.
Ja, der hatte uns ja auch in dem Livestream irgendwo gezeigt, er ist da irgendwo in so eine Höhle dann reingeflogen oder sowas. Die habe ich irgendwie gesucht. Ich bin da überall rumgeflogen, aber ich habe sie nicht gefunden. Ich habe aber jetzt auch nicht so intensiv gesucht, muss ich sagen. Aber da gab es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die man hätte entdecken können. So, aber ja, also ich fand es auf jeden Fall auch, hat echt Laune gemacht und man erkennt das Potenzial des Ganzen.
Ja, was mich halt am meisten umhaut an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass die das in 6 Wochen auf die Beine gestellt haben, weißt du? Stell dir mal vor, das Ding wäre schon vor einem Jahr geplant gewesen, was die dann hätten daraus machen können. So, ne? Und das war jetzt schon geil. Es war zwar halt schon ein bisschen am Ruckeln und so. Und ja, man hat halt gesehen, da ist noch Platz nach oben. Aber ey, wir reden hier von 6 Wochen. Das ist einfach mega krank. Ne? Also ich hatte auch schon direkt Bock, mir das mal reinzuziehen. So, ist auf jeden Fall 10-mal geiler, als sich einfach nur über irgendeine Internetseite zu klicken, ne?
Ja. Also ich muss sagen, Leute, es hat nicht geruckelt. Es liegt auch ein bisschen an den PCs. Ich habe ja mir vor ein paar Wochen einen neuen PC zugelegt und ich muss sagen, bei mir lief alles komplett flüssig. Ach, cool. Das Einzige, was geruckelt hat, waren andere User. Das hast du einfach gemerkt, dass der eine User mehr geruckelt hat, andere weniger. Also ich glaube schon, dass die Welt dort ein bisschen Rechenleistung, ja, ein bisschen Rechenleistung will. Ja. Und bei mir hat es auf jeden Fall gar nicht geruckelt. Also bei mir lief das wirklich sehr smooth.
Also in der Welt selber auch nicht, nur bei Tabletopia hatte ich dann nachher Probleme. Wir haben ja bei dem einen Game, sagen wir ja gleich noch zu, haben wir dann auch gewechselt direkt zu Tabletopia, dann lief es besser. Und ich habe dann später noch so ein kleines Kartenspiel gezockt und das ruckelte nur ohne Ende. Da bin ich irgendwie, das lief bei mir gar nicht. Aber ansonsten hatte ich da eigentlich auch keine Probleme. Ja, aber wir haben ja auch was gezockt.
Ja, wir haben auch was gespielt. Ich war verhältnismäßig lange und oft da auch unterwegs und habe da ein paar Sachen ausprobiert, habe den Michael Becker da getroffen, der ja auch hier bei uns immer regelmäßig zuschaut. Der hat da den Erklärbär gemacht, der war auch auf dem Digger-Wochenende schon und hat uns ganz nett da als erklärt mit dem Dirk zusammen. Das war so ein anderer Typ, der sagte, oh, ich kam dann in diesen Kreis rein, bub, das Ding, oh, Digger, ich gucke deine Sachen auch häufiger mal, dies, das, was geht, soll ich dir irgendwie was zeigen? Und wir haben dann zu dritt angefangen, haben erstmal Spicy gezockt. Für alle Leute, die meinen Flop und Schrott des Monats halt eben schon gesehen haben, kann ich nur sagen, bei diesem Kartenspiel, was der Michael ja auch erzählt hatte, was so richtig geil überproduced aussieht, sieht halt in echt auch richtig geil aus mit diesen goldenen Karten und so, also wirklich kann man nichts anderes sagen, ist aber ein Bluffspiel und ich habe das null gefühlt am Tisch, als wir das gespielt haben. Es war dann einfach nur Chili 2, ja, ich leg Chili 5, ja, Chili 7, ja, glaube ich dir nicht, drehst du um, ah, doch, scheiße, okay, du kriegst den Stich, dann geht's halt eben weiter. Wenn du da nicht die Leute am Tisch sitzen hast, die dir rotzfrech ins Gesicht lügen, dass sie den Chili 7 gelegt haben, weißt du, dann kannst du das vergessen, die Art von Game. Und deswegen war das in diesem Monat mein allerschwächstes Spielerlebnis. Aber der Michael hat auch gesagt, er gibt mir halt eben noch meine Kopie, dann können wir das auf mal irgendwie schroten. Je nachdem, wie schnell das geht, vielleicht ja sogar nächste Woche schon.
Wenn wir das zu viert zocken, dann haut das doch schon dick rein, Alter, wenn wir uns richtig ins Gesicht legen.
Ja, klar, Chili 7, Ehrenbruderbasis Chili 7. Ja, ja,
klar. Ich schwöre auf alles Chili 7.
Ja, der Selçuk und ich haben dann ja auch noch ein Kartenspiel gezockt, was ja quasi so jetzt nicht der Nachfolger von Spicy ist, aber so ein bisschen auch darauf aufbaut. Ist auch ein Stichspiel, ist auch vom Artwork her eher ungewöhnlich, sag ich mal. Ich meine, es hieß Anansi, Selçuk, genau, sonst verbessere mich, wenn ich es jetzt falsch gesagt habe. Und zwar hat man da verschiedene Tiere, was war es? Panther, Hornisse und Schlange?
Panther, Hornisse, genau.
Genau. Und dann, das Ganze ist von einem afrikanischen Künstler entworfen worden, das Artwork. Und dann gibt es noch so ein Gesicht, das ist auf den Karten drauf. Und auf der einen Seite ist ein trauriges Gesicht, auf der anderen Seite ist ein lächelndes Gesicht. Und dann ist halt auch, die haben verschiedene Farben. Die Schlange ist grün, die Hornissen sind gelb. Und eine Farbe ist dann halt immer Trumpf. Und dann kann man überlegen, ob man Trumpf bedient oder halt eine Karte auslegt und sich so ein Gesicht nimmt, das ist dann erstmal ein trauriges Gesicht, hat man aber einen Stich bekommen, kann man die Karte umdrehen und hat dann ein lächelndes Gesicht und am Ende bekommt man nur Punkte für Stiche, die man gemacht hat und wofür man auch ein lächelndes Gesicht hat. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und es gibt die Möglichkeit, im Spielverlauf die Stichfarbe zu ändern, indem man einfach Karten ablegt. Und ich fand es eigentlich ganz cool, außer dass es bei mir übelst geruckelt hat und ich immer darauf angewiesen war, dass irgendeiner meine Karten verteilt, weil das einfach nicht möglich war. Hat es mir an sich aber sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Also ich fand's auch erfrischend, muss ich sagen. Es ist eine, was dieses Side-Fact eben, es die ganzen Illustrationen von Spicy, von Anansi und das letzte ist, glaube ich, Coyote.
Ja.
Coyote habe ich jetzt nicht gezockt, hat wahrscheinlich keiner von euch gezockt gehabt. Das ist alles von Illustratoren, die aus dem Land oder aus der Region stammen. Das heißt, Spicy wurde eben, glaube ich, von einem asiatischen Künstler gemacht, der ist Anansi eben von einem Schwarzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da alles so ein bisschen auch die, ja, die Kultur auch so ein bisschen mit reingeflossen, ja. Und auch die Thematik ist da auch mit drin. Fand ich auch sehr cool. Ich fand es auch sehr cool, dass man eben diese Stichfarbe ändern, also nicht Stichfarbe, sorry, die
Trumpffarbe.
Die Trumpffarbe konnte man eben ändern, indem man Karten ausgespielt hat und so weiter. Ja. Also sehr, sehr geil. Also ich fand's echt sehr cool. Also es war mal was ganz anderes an Stichspiel.
Also die Grundstory war ja, glaube ich, dass dieser Anansi ein Gott ist, eine Gottheit ist und Geschichten erzählt oder irgendwie sowas und man durch diese Stiche, die man spielt oder so, quasi diese Geschichten nacherzählt, in denen das dann, klar ist natürlich aufgesetzt, ist beim Stichspiel immer schwierig. Ja, deswegen haben wir zuerst gerätselt, was ist denn eigentlich das Thema hinter dem Ganzen? Es gibt lächelnde Gesichter, Panther, Hornissen war ein bisschen merkwürdig erst. Ja, aber war cool.
Ja, fand ich auch. Ich fand es auch sehr cool.
Ja.
Und erzählt mal zum Knaller was.
Ich habe ja noch was gezockt, Alter. Ich habe ja auch zusätzlich noch das neue Kartengame von denen gezockt, Vampire the Masquerade.
Das, okay.
Hat der Michael mir nur eine coole Geschichte zu erzählt. Ich hau die jetzt einfach mal kurz raus. Er hat jetzt nicht irgendwie explizit gesagt, dass man nicht drüber reden dürfte oder wie auch immer. Und zwar hatten die dieses Vampire the Masquerade Kartenspiel entwickelt und hatten sich dann mega gefreut, dass sie diese Lizenz quasi bekommen haben für dieses Universum, um ihr Vampirspiel darin zu machen. Und haben dann später gecheckt, oh, es gibt noch ein Boardgame schon mit dem Thema und da kommt noch was mit dem Thema und haben dann quasi gemerkt, dass ihr Game gar nicht mehr so mega krass exklusiv ist vom Universum her, von der Lizenz, die sie sich quasi dafür für teuer Geld gezogen haben. Ja, und dann ist das Game irgendwie letztes Jahr komplett in der Versenkung verschwunden und dieses Jahr wieder so irgendwie aus der Tasche gezogen worden. Irgendwie so ähnlich ist es auf jeden Fall gewesen, nagelt mich nicht auf Details weg. Und ja, ich konnte das auf jeden Fall spielen und jeder hat so einen verschiedenen Vampir-Clan, was weiß ich war Nosferatu und in diesem Universum, ich kenne mich da nicht so aus, in Nosferatu aber nicht so die aggressiven, sondern eher so die sneakigeren, Schleicher, hinterhältigen Typen. Du hast halt verschiedene Orte und da musst du halt eben deine Vampire hin ausspielen oder deine Aktionskarten hin ausspielen, um da irgendwas zu machen. Die haben dann so Kampfwerte drauf. Und nachdem alle ihre Karten gelegt haben, wird jeder Ort nacheinander ausgewertet. Dann muss man sich überlegen, ziehe ich zurück oder nicht. Ich kann meine Vampire auch verdeckt hinlegen mit so meinen Aktionskarten, wenn ich vorher noch Blut dafür ablege. Und dann steht da drauf, was weiß ich, klaue alle, die am Kampf teilnehmen, 2 Blut. Und jedes Mal, wenn dein Blut auf 0 fällt, musst du quasi deine Überlebenden, die du hast, die dir Siegpunkte bringen, musst du quasi mischen und dann gehst du quasi enrage und saugst random quasi einen aus, um neues Blut zu haben, weil du das so als Power auch entsprechend brauchst für deine ganzen Fähigkeiten. Wenn du dich von diesem Platz zurückziehst, wo an den Orten, wo die halt eben ausliegen, dann kommst du quasi zu, ich weiß nicht, Haven oder wie das irgendwie hieß. Das ist quasi so das End-Battlefield der Vampire. Alle, die sich aus allen Kämpfen zurückgezogen haben, battlen sich dann an diesem Lost Place nochmal am Ende jeder Runde in einem heftigen Match gegeneinander, wo du als Belohnung an den Orten einfach neue geile Vampire kriegen kannst. Mit geilen Fähigkeiten oder neue Überlebende, die besonders viele Siegpunkte bringen, die man aber natürlich versucht, hoffentlich nicht auszusaugen oder versehentlich auszusaugen, wenn man halt eben Enrage geht. So. Ich fand es ein kleines bisschen frickelig. Es sah auch ein bisschen scheiße aus. Also dieses, was wir da, diese Matte, sage ich jetzt mal, diese virtuelle, die wir hatten, die sah auf jeden Fall irgendwie ein bisschen scheiße aus. Ich glaube, das hätte man zu Hause auf einer unserer Tische wesentlich übersichtlicher gestalten können. Ich muss sagen, Potenzial habe ich auf jeden Fall erkannt. Ich kam aber null rein mit meinen Vampiren, mit meinen Nosferatu-Dingern. Ich habe kein Gespür dafür entwickeln können, wie ich die gegen die anderen Fraktionen halt eben playen soll, weil die sich alle anders spielen. Und ich kannte halt eben keine von den anderen und wusste halt verhältnismäßig wenig entgegenzusetzen. Ich bin, glaube ich, Vorletzter dann auch geworden. Man spielt es über, ich glaube, keine Ahnung, 5 Runden oder was, kann mich nicht mehr entsinnen. Würde ich sehr, sehr gerne nochmal austesten. Aber würde ich mir jetzt nicht sofort kaufen. So, das dazu. Ja, und dann haben wir noch, also wie ich finde, das Zugpferd von dieser Veranstaltung spielen können. Und wir haben die Ruinen von Arnak, oder die verlorenen Ruinen von Arnak, The Lost Ruins of Arnak, gespielt. Mhm. Ich habe es im Discord auch gestreamt ein bisschen. Einige Leute haben zugeschaut, einige Leute, da haben wir mitgespielt. Ich habe halt eben auch so einen Link bekommen. Die sind halt eben auch noch nicht offiziell. Die kann man bei Tabletopia normal nicht spielen, aber ich habe halt einen dieser Entwickler-Links zu einem dieser Tische, die da haben, um da auch spielen zu können. Seldschuk, wir haben gestern eine Runde gespielt. Seldschuk ist dabei gewesen. Leonard ist dabei gewesen. Und wer war noch dabei?
Mir fällt gerade der Name nicht ein.
Sorry, keine Ahnung. Ich habe gerade kompletter Verraffer auf jeden
komplett
Fall.
Komplett lost beide gerade.
Hat Sascha mitgespielt? Boah, nee, Sascha hat bei uns mitgespielt.
Nein.
Nee, Sascha hat bei uns mitgespielt, Stefan.
Egal, wir haben auf jeden Fall in verschiedenen Kombinationen gezockt. Ich habe mit Daniel gezockt, ich habe mit Seldschuk gezockt. Ich habe es jetzt insgesamt 3-mal gezockt und bin schon gierig, es nochmal zu zocken. Es hat einfach ultra fetz gemacht. Es ist zum Indiana Jones Setting, könnt ihr euch vorstellen. Eigentlich ist es ein Arbeitereinsatzmechanismus, wobei ihr eure Arbeiter beziehungsweise die Orte, an denen ihr einsetzen wollt, mit bestimmten Karten bezahlen, mit euren Handkarten bezahlen müsst, die halt 2 geteilte Aktionen haben. Entweder haben die eine Hauptaktion drauf, die ihr machen könnt, oder die geben euch, wenn ihr es ausspielt, haben zum Blitzenpool Geld, Kompasse, halt die Ressourcen, die man so braucht. Um die Orte zu erkunden, schaltet man dadurch stärkere Aktionen frei. Die billigsten sind halt eben im Basiscamp mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Da taucht immer noch so ein Monster auf, das man noch wegscheppern kann. Das heißt, man kriegt über die Erkundung und das Wegscheppern von Monstern ganz klug Siegpunkte. Dann gibt es oben noch eine Marktauslage. Für Geld könnt ihr euch Gegenstände kaufen, für Kompasse könnt ihr euch Relikte kaufen, um euer Deck zu vergeilern mit irgendwelchem Scheiß. Natürlich ist auch da überall Siegpunkte drauf, und es gibt noch sowas wie einen Erkundungstrack, weil wir die Ruinen von Arnak hier erkunden, haben wir so eine Lupe, die können wir auf so einem Tech-Tree, müssen wir immer jeden Step halt bezahlen, hochwandern, kriegen wir dann wieder einen kleinen Bonus. Je höher wir mit unserer Lupe kommen, desto krassere Boni kriegen wir und gleichzeitig auch mehr Siegpunkte. Und zusätzlich haben wir noch so ein Buch, das wir auf der gleichen Leiste auch hinterherziehen können. Wir schreiben unsere Erkundungen quasi in unser Tagebuch. Da kriegt ihr dann noch Begleiter, die ihr auf euer Board setzen könnt, die ihr jede Runde tappen könnt, die euch noch irgendwelche Aktionen zusätzlich geben. Wie gesagt, ich habe 3 Games gezockt. Es war meine Absicht. Ich habe diesen Monat wirklich viele starke Sachen gezockt, wie Tainted Grail, was mir mega Spaß gemacht hat beispielsweise, und was wir nicht auch noch alles gespielt haben. Hat mich übelst weggefetzt, und ich bin total gierig drauf, es zocken zu können. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht darauf warten können, auf die deutsche Version. Die kommt ja im November. Sondern muss dann direkt schon jetzt Ende Oktober bei der Messe mir ein englisches Exemplar snacken.
Ja, ist ja auch absolut sprachneutral, ne? Also ich glaube, da war jetzt nicht großartig, außer ein bisschen Kartentext. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich fand es auch mega, und vor allen Dingen, also einmal, weil es sich auch wirklich fluffig gespielt hat, man war schnell wieder dran, immer eine Aktion, zack, der nächste, bisschen Grübelfaktor zwischendurch, gerade gegen Ende mal, aber das ging alles. Das Artwork ist grandios und vermittelt wirklich perfekt diese Indiana Jones Uncharted Atmosphäre, allein diese Playerboards, die man hat mit diesem Zelt drauf und so, das sind so kleine Details, das finde ich einfach richtig geil gelöst, und ja, ich muss sagen, mir hat es auch mega gut gefallen.
Also ich fand es gut, ich fand es jetzt nicht so stark wie ihr beide. Was mir so ein bisschen missfallen ist, ist so auch dieser Deckbuilding-Mechanismus, dass du dir eben diese Karten kaufen kannst. Theoretisch, wenn du eine Strategie fährst, ich bin jetzt zum Beispiel die Strategie gefahren, ich bin eben über so eine Art, über diese Leiste gelaufen immer wieder, diese Erkundungsleiste. Und Stefan hat eben mehr so die
Erkunden, Monster schroten, ja.
Genau, du hast eben die Monster erkundet und ich habe wiederum irgendwie die Technologie erkundet, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Und du hast extrem viele Monster weggesnackt. Ich habe, glaube ich, insgesamt ein Monster weggesnackt und habe am Ende zum Stefan, glaube ich, um die 20 Punkte gehabt fast. Also habe eben mit Abstand gewonnen und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, okay, kann sein, dass das Spiel noch nicht so perfekt gebalanced ist, weil es gibt eben Siegpunktstrategien, die sind stärker. Mhm. Weil ich muss sagen, ich habe auch nicht wirklich mega mäßig da voll aufgepasst und irgendwie alles nochmal dreimal überdacht. Ich habe sehr aus dem Bauch rausgespielt. Und gleichzeitig habe ich auch gegen Ende einfach all meine ganzen Ressourcen, habe mir einfach dauernd Karten gekauft. Die Karten haben mir am Ende Siegpunkte gebracht. Also das Deckbuilding fand ich nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die Kartenfähigkeiten ganz cool, aber es ist jetzt nicht so, dass man kann sich theoretisch die ganze Zeit irgendwelche billigen Karten kaufen und damit auf Siegpunkte gehen. Also da sehe ich so ein bisschen Unbalancing. Ich glaube nicht, dass das Spiel komplett gebalanced ist, aber Spaß macht es auf jeden Fall.
Ich weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das jetzt unbalanced, würde ich das glaube ich nicht nennen, Stefan.
Ich muss auf jeden Fall mein Veto einlegen. Als ich mit Daniel gezockt habe, habe ich so ein mittleres Ding gefahren. Ich bin auf der Leiste hochgezogen, habe so auch so ein bisschen nur erkundet, habe aber fett abrasiert, weil ich mir die ganze Zeit nur auf Deckbuilding, also meinen Fokus gelegt habe und habe mir oben die ganze Zeit fette, starke Karten quasi geholt mit richtig geilen Synergien und hatte nachher, ich glaube, alleine 29 Punkte nur durch mein Deck mir reingezimmert halt eben, ne, und hab die Runde gewonnen. Jede Taktik funktioniert ja gut, ne, gegeneinander, würde ich jetzt erstmal behaupten, nach drei Spielen zumindest.
Wobei ich schon glaube, dass diese Leiste schon auch mit das zentrale Element ist, weil das sind ja nun mal die Ruinen und die erkundest du und je weiter du da hochkommst, kannst ja später auch noch deine Ressourcen gegen diese Siegpunktplättchen tauschen. Also wenn du das als außer Acht lässt, hast du, glaube ich, wenig Chancen, das Spiel zu gewinnen. Also da liegt schon ein Fokus drauf, aber ich würde deswegen nicht sagen, dass es unbalanced ist.
Die Sache, was ich mit unbalanced meine, ist die Strategie, wenn du die Ruinen erkundest oder gegen Monster kämpfst. Bei den Ruinen fährst du eigentlich, du kannst das komplett durchplanen. Du brauchst da überhaupt nicht drüber nachzudenken, weil du weißt ganz genau, was dich erwartet. Bei den Monstern wiederum hast du immer diesen Aspekt mit drin, welchen Loot brauche ich, um die Monster dann am Ende zu legen.
Ja, aber die Monster bringen dir ja auch immer wieder Ressourcen rein und sowas.
Natürlich, aber trotzdem, wenn das Monster erstmal auftaucht, bedeutet das für dich ein Risiko. Das heißt, wenn du den Loot nicht hast, wenn du die Rohstoffe nicht hast, mit denen du die Monster eben killen kannst, hast du verkackt. Das bedeutet, der die Ruinen durchforstet, hat eine viel, viel sicherere Strategie als der gegen die Monster kämpft. Das meine ich nur, das meine ich mit Unbalanced. Das heißt, du kannst eine Risikostrategie fahren und damit richtig gut
machen. Ja, aber du kannst ja.
Oder du fährst eben komplett auf Sicherheit und planst alles durch, was eben in den Ruinen abgeht, weil jeder Schritt in den Ruinen ist planbar.
Ja, aber du kommst ja auf den Ruinen nicht vorwärts, ohne die Orte zu besuchen und dir die Ressourcen zu besorgen. Du kannst zwar vielleicht sagen, okay, klar, ich verzichte auf die Monster, aber diesen doppelten Bonus, wenn du die Orte besuchst, bekommst du ja trotzdem und den brauchst du, um überhaupt in den Ruinen voranzukommen. Also ohne geht's ja nicht.
Also wie gesagt, ich habe ja auch nur ein Spiel gespielt, ich kann jetzt auch nur meine erste Erfahrung teilen und ich habe eben gesehen, welche Strategien gefahren wurden. Stefan hat überhaupt nicht schlecht gespielt, er hat richtig gut geslayert und trotzdem war eben...
Ich habe die ganze Zeit beim Spielen, war ich die ganze Zeit unzufrieden mit meiner Strategie, Alter. Ich war mir auch die ganze Zeit, also okay. Ich war nicht auf der gefühlten Winner-Schiene, so. Ich habe schon gesehen, du bist da abgegangen, aber ich habe auch effektiv, ne, meine Dinger nicht einsetzen können. Ich habe vorher gearbeitet, richtig gut an die starken Dinger auch oft platziert, wo ich dann auch nicht mehr hin konnte und so. Ja, ist schon Schmecker.
Aber ist ein wirklich gutes Spiel und vor allem, man kann das Spiel wirklich erkunden, so wie das Spiel auch so in seiner Story ist, kann man das Spiel auch selber so erkunden.
Dorian ist es gewesen. Dorian hat mitgezogen.
Dorian, genau. Der, genau. Arme, ey. Grüße gehen jetzt raus an Dorian.
Ja, der weiß, wie sehr ich verpeilt bin.
Genau. Auf jeden Fall fand ich es auch cool, dass man wirklich auch verschiedene Strategien verfolgen kann. Also wie gesagt, bei mir steht das Spiel jetzt auch erstmal auf der Liste. Ich will es mir auch erstmal zulegen. falls ich mich doch nicht irgendwie nochmal anders entscheide. Aber ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen auch mal so ist, alles ein bisschen kritischer beleuchtet und nicht immer
natürlich,
nur alles komplett.
Natürlich, wir haben auch nach der ersten Partie direkt drüber gesprochen und haben gesagt, okay, man muss mal gucken, wie viel Varianz bietet es denn, gerade wenn es darum geht, welche Strategie fahre ich denn oder so. Ne? Das kann ich jetzt auch nach einem Spiel null beurteilen irgendwie, aber wie gesagt, die ganze Aufmachung es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und ich werde es mir auf jeden Fall auch zulegen, definitiv.
Ja.
Dann sind wir doch fertig.
Ja. Mit dem Thema. Ja, so viel dazu von der Castle Tricon. Ne?
Ja, das war die Castle Tricon.
Was ging denn sonst so? Soll ich mal anfangen mit, was ich noch so gezockt habe?
Ja, kannst du gerne machen.
Ja, fang an.
Sonst denken die Leute noch, ich bin gar nicht hier, weißt du, wo ich die ganze Zeit war. Ich habe auf jeden Fall gerade 5 Minuten, bevor der Podcast beging, ich muss mal kurz die Tür zumachen, damit Carina es nicht hört, wird er bewiesen, was für ein Opfer ich eigentlich bin. Ich wollte mir ein Spiel bestellen online, das heißt Cairn, also C-A-I-R-N, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist ein abstraktes Spiel, wo man, glaube ich, so als Druiden im Wald so ein bisschen Schach-like, aber ein bisschen geiler halt. Und das hat nur 28 Euro gekostet. Und die Mindestversandgrenze war halt bei 49 Euro, dass der Versand halt kostenlos ist. Und was habe ich da gemacht? Ich Idiot, habe mir dann noch The Ketchup-Mechanism für 80 Euro dazu bestellt.
Oh Mann, Alter.
um die Versandkosten zu sparen, ne?
Hä?
Um die Versandkosten zu sparen. Ganz wichtig, ganz wichtig.
Richtiger Fuchs, oder?
Ja, du bist echt ein Fuchs.
Ja,
aber jetzt habe ich es endlich. Ich kann die Tür jetzt wieder aufmachen, warte. So. Dann habe ich endlich mal, weil wir kamen jetzt letzte Woche nicht dazu, drüber zu reden, weil wir wollten unseren Gast auch ein bisschen ausreden lassen und da hatten wir ein bisschen andere Sachen zu besprechen, habe ich endlich Reichbusters weitergespielt und es hat mir wieder absolut Fails gemacht, also war eine coole Mission, es macht total Bock da, versuchen sneaky durchzugehen, sich immer die ganze Zeit zu überlegen, boah fuck Alter, renne ich da jetzt rein und versuche die mit dem Messer zu legen und mache halt so gut wie gar keinen Lärm oder knall ich jetzt mit dem Gewehr drauf, aber dann geht hier gleich richtig die Post ab und boah, gehen wir jetzt da durch, da sind irgendwie, was weiß ich, dann müssen wir aber durch 5 Türen insgesamt gehen, da sind einer Türen, die machen halt nur einen Lärmwürfel oder gehen wir direkt geradeaus, wo nur 2 Türen sind, dann hast du aber richtig dick Lärm und keine Ahnung, war auf jeden Fall richtig geil wieder abzuwägen, bei Reichbusters irgendwie, wie man sich entscheidet und macht richtig Bock mit dem Kartenmechanismus und sobald der Alarm, so man kann sich ja vorher mal einigen, pass auf, jetzt bin ich dran, ja, dann nimm du mit deinen beiden den Zug und dann bin ich wieder dran, aber sobald einmal der Alarm losgeht, musst du halt deine Token mixen, wer halt in welcher Reihenfolge gespielt wird und halt sobald Alarm losgebrochen ist, sind wir halt alle zufällig an der Reihe und das ist halt auch richtig geil, weil wir halt gar keine Zeit mehr haben, uns abzusprechen thematisch, macht richtig Bock und dann, habe ich eine Neuheit gespielt und zwar habe ich Tekkenu gespielt. Das neue Spiel aus der Reihe von Zolkin und
Ach, das mit diesem Obelisken.
Teotihuacan.
Teotihuacan, genau, das mit dem Obelisken. Und ist ein richtig fettes Eurogame. Also ich glaube, der Stefan wird das richtig abfeiern. Ich glaube, dir wird das auch gut gefallen, Daniel. Bei Selçuk's Geschmack bin ich
irgendwie
immer im Dunkeln. Ich habe keine Ahnung, was ihm gefällt und was nicht. Aber Tekken ist auf jeden Fall. Ich fand Zolkin ja okay. Und dann dieses. Du hast gerade gesagt, Selçuk, wie heißt das andere nochmal?
Teotihuacan
fand ich richtig cool.
Ja,
und ich das auch cool. Und Tekken ist auch richtig, richtig geil. Also ich muss es noch öfter zocken, aber es ist mega, mega geil. Auch so ein Würfeldraft-Mechanismus um so einen Obelisken drumherum. Und es gibt immer, dass je nachdem, wo die Sonne steht und wo Schatten drauf wirft, gibt es Würfel, die liegen im verdorbenen Bereich oder es gibt Würfel, die liegen im guten Bereich. Und du musst halt immer gucken, dass du die Würfel, die du nimmst, das ein bisschen ausgleichen, dass du nicht nur aus dem Verdorbenen nimmst, weil sonst kriegst du hinterher jede Runde richtig Minuspunkte. Das heißt, du musst immer ein bisschen daran abwägen. Es gibt auch wieder so eine Tempelleiste, wo du einen Tempel oben baust und dann wie gesagt, Tekkenu, richtig geiles Ding. Sieht zwar erstmal auf den ersten Blick sehr überladen aus, wenn ihr von oben auf das Board drauf guckt, weil wieder sehr viel da drauf ist. Aber wenn man einmal das Spiel erklärt bekommt, dann ist es eigentlich super übersichtlich, weil quasi jedes, so um diesen Obelisken drumherum, ne, habt ihr so Kuchenstücke sozusagen von der Form her und quasi jedes Kuchenstück steht zu einem Bereich, wo ihr mit den Würfeln irgendwas machen könnt. Und so ist es halt quasi sehr, sehr einfach dann rauszusehen. Und, boah, jetzt kommt ein richtiger Hate-Train.
Oh, so.
Ich habe letzte Woche, ich bin mit Carina zu Roy und Thorsten gefahren und muss auch sagen, ich hatte auch mega Bock darauf, das mal auszuprobieren. Und wir haben Fallout gespielt, das Boardgame. Aber
mit der Koop-Erweiterung?
Ja, mit allen Erweiterungen. Einmal die große ist ja, glaube ich, diese 76-Erweiterung oder so. Und dann halt noch die Allianzen-Erweiterung. Also mit allen Erweiterungen, die es geht, sodass man halt das Spiel Koop spielen kann. So. Und ich muss als erstes sagen, es sieht richtig geil aus. Also ihr habt die ganzen Charaktere aus Fallout, also für Fallout-Fans, die fühlen sich direkt heimisch. Ihr habt euer Playerboard mit dem Special oben drüber, wo ihr dann quasi für S, für Strength und was weiß ich, halt, wo ihr die ganzen Abilities habt, also wo ihr in jedem Bereich halt besser werden könnt. Ihr lauft da rum, ihr lootet, ihr erkundet Bereiche, ihr macht Quests und es macht so die erste halbe Stunde hat es richtig Laune gemacht. Und dann, Alter, es war einer der größten Drecks-Spielerfahrung meines Lebens. Wir haben 5 Stunden dieses Spiel gespielt. 5 Stunden. Es gibt so viele verschiedene Gegnertypen, aber es ist scheißegal, was für eine Rasse, ob Roboter, ob Insekt, ob Mutant, ob Mensch, Alter, weil die Rasse hat einfach eine Stärke mehr. Die Rasse hat eine Verteidigung mehr. Die Rasse greift zurück an, wenn du sie angreifst. Die Rasse macht das. Es ist einfach so. Ey, es ist komplett scheißegal. So, jeder Gegner fühlt sich gleich an. Der eine hat 2 Würfel, der eine hat 3 Würfel. Der eine verträgt 2 Schaden, der eine verträgt 3 Schaden. Jede Runde knallst du diese Gegner weg. Und das ist jede Runde scheißegal. Du deckst jede Runde neue Quests auf, die du erledigst. Und es ist scheißegal, was für eine Quest du machst. Weil am Ende bist du dann zu dem Questpunkt, wo du hin musst und musst dann einen Würfel werfen oder so. Dann Roy ist in so eine scheiß Vault reingegangen, hat dann 6 Runden immer nur Vault-Events gezogen, halt, weil er die Vault erkundet hat. Es war scheißegal. Ja, ihr lest jedes Mal eine Minute einen Text vor, aber es ist komplett zusammenhangslos so. Und es ist so, es ist einfach, es interessiert euch einfach nicht. Und nach 2 Stunden denkt ihr euch noch, boah, fuck, das Spiel geht noch 1 Stunde. Nee, Alter, von wegen, das Spiel ging nur noch 3 Stunden. Und ich habe dann hinterher gebeten, dass es abbrechen. So, Roy hat auch gesagt, ja, können wir eigentlich machen, dann ist es egal. Carina sagte auch, ist mir egal. Und Thorsten sagt, nee, dann lass uns das jetzt zu Ende spielen. Alter, ich war eine Woche zuvor bei Roy und habe dieses scheiß Vampir-Kartenspiel gespielt, Alter, für 6 Stunden oder so. Und dann habe ich jetzt diese Woche bei dem Fallout gespielt für 5 Stunden. Ich habe gesagt, Leute, dünnes Eis, Alter. So langsam habt ihr eine richtig abgefuckte Quote. Und ich kann nur jedem sagen, Leute, egal wie geil ihr Fallout findet, und ich liebe Fallout, und egal wie schön dieses Brettspiel aussieht, Alter, spielt es bloß nicht. Das ist die größte Zeitverschwendung, die ihr jemals machen könnt. Das ist einfach nur ein gewasted time mit Dice Rolling und Events, die keinen Schwanz interessieren. Und ey, nee. Also bei aller Liebe, da wurde richtig Potenzial verschenkt. Und ja, es ist, glaube ich, deutlich besser, wenn man es Koop spielen kann mit der neuen Erweiterung, aber es ist trotzdem noch scheiße. Ist halt einfach meine Meinung. Sorry. So. Dann habe ich das neue Ledergame. Oder wollt ihr was dazu sagen oder fragen? Nee, oder? Weg damit. Schmutz, oder?
Fallout versus Bärenpark erstmal. Nicht Bärenpark, sorry. Versus, wie hieß es nochmal, das andere Spiel vom Feuerland? Das Spiel vom Feuerland, was du
kriegst? Parks.
So, Parks. Parks versus Fallout.
Ja, das Ding ist Parks, dann spiele ich lieber 30 Mal lieber Parks, weil Parks dauert
also eine halbe Stunde. Ich kann nur dazu sagen, ich habe es auch hier, ich habe es bisher 2-mal gespielt, hat 2-mal Bock gemacht. Über die Koop-Erweiterung habe ich bisher eigentlich nur Gutes gehört, also von daher, aber gut, keine Ahnung. Ich weiß, dass es auch viel Kritik gibt an dem Spiel und wahrscheinlich auch berechtigt. Ich habe es bisher noch in der Sammlung, habe auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, mir die Koop-Erweiterung mal zu holen. Mal gucken, vielleicht mache ich es trotzdem noch.
Daniel, vertrau mir, ey, ohne Scheiß. Das Ding dauert
ja, dann siehst du, da ist er schon 5 Stunden.
Ne? Ja, also keine Ahnung. Das Ding dauert 4-5 Stunden. Du hast so schöne Spiele, die du mit Beate zocken kannst oder mit anderen Leuten. Ey, verscherzt du nicht mit diesen Personen, wenn du dieses Rotzding auf den Tisch bringst. Ich sag's dir, Alter. Das ist richtig. Das ist Schmutz. Also, wow. Ey, das hat sich angefühlt wie heißt das Scheißspiel von früher nochmal, wo ihr so wie Snakes and Ladders mäßig im Kreis lauft?
Hier das Leiterspiel oder was? Oder?
Nee, ja, aber das mit Story dahinter, wo es auch 1000 Erweiterungen zu gibt.
Ach, hier, Talisman oder was?
Talisman, Alter. Das hat sich angefühlt wie Talisman mit einem modularen Board, Alter. Ich sag's dir, ey. Da hat nur noch die Leitern gefehlt, dass du dann wieder da ein Feld runterrutschst, wenn du einen Schritt gehst, ey. So. Dann habe ich das neue Spiel von Leder Games gespielt. Leder Games kennt ihr alle durch Root und wie heißt das? Und Vast. Und die habe ich direkt hinter mir stehen. Sieht super süß aus. Hier. Da. Und zwar ist es Ford. Ford ist super cool.
Das ist was von Quality Beast, ne? City ist das, oder was? Verlag, oder?
Ja. Leder Games.
Ja, weil hier Root und Dingens ist doch von den Aschlöchern da. Von den anderen da.
Ich hab keine Ahnung. Ja. Ist das von, ich glaube, das ist alles von Leder Games. Ja. Auf jeden Fall halt, hinten steht drauf, Ford is a deckbuilding games for 2-4 players with a twist. You're a kid. Ja, und halt, wie gesagt, ihr seid Kinder und ihr baut alle euer Fort. Also ihr baut so eine riesige Burg aus Holz. Und ihr wollt halt einfach die geilste Burg bauen. Und ihr habt viele Freunde, aber die hauen auch immer wieder ab. Man kennt das, man hat als Kind wechselnde Freunde. Als Ressourcen in dem Spiel gibt es Toys und Pizza. Und im Endeffekt ist es halt ein Deckbuilding-Game. Und weil jede Karte ist ein neuer Freund. Ihr lernt halt die ganzen neuen Freunde kennen. Und das ist halt so ein Deckbuilder, Engine-Builder. Aber halt richtig geil, dass ihr halt Pizza sammelt und Pizza tauscht gegen neue Freunde. Und das ist halt, keine Ahnung, super süß umgesetzt. Ich kann auch nicht sagen, wie viel Fleisch hinter dem Spiel steckt. Ich hatte jetzt eine Testrunde gemacht mit Carina, die wir auch nicht ganz zu Ende gespielt haben, weil ich einfach mal reinzocken wollte. Und wir noch was vorhatten, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das kostet, glaube ich, irgendwie 28 Euro. Super, super süßes Spiel. Dann habe ich noch High Rise gespielt.
Chris, eine kleine Zwischenfrage. Hast du dir einen Zettel gemacht?
Ja, immer, Alter. Ich habe immer einen vollen Zettel.
Ach, deswegen sprichst du so flüssig hier stundenlang.
Ja, ich habe immer einen Zettel, sonst komme ich nicht klar. Ich brauche auch, hey, pass auf, Leute, kurzer.
Carina ist immer die, wie nennt man das im Theater immer noch? Soufflöse oder wie heißen ja, die einem die Texte immer vorsagen? Ja, dann?
Der Vorturner quasi.
Also ich habe übrigens, ich trinke hier gerade einen Fencheltee, nicht wie immer Mate, weil jetzt kommt, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge erzählt habe oder ob es da schon
aktiv war. Wollte ich dich fragen, wie läuft es mit deinem Koffeinentzug?
Ja, Alter, ich sag's dir, Junge, ich hab eine Höllenwoche hinter mir gehabt mit Körperschmerzen und Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und Erschöpfungserscheinungen und, naja, weiß nicht so, keine Ahnung, wenn, es gibt ja Leute, die oft Koffein trinken, so, die haben das wahrscheinlich nicht, aber wenn man so Koffein trinkt, wie ich Koffein getrunken habe, so 3 Tassen Kaffee am Tag und dann noch dann 2-3 Flaschen Mate am Tag dazu. Ich hatte halt so einen durchgehenden Koffeinpegel und ich habe jetzt gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin eigentlich Edge, also ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich mache gar nichts. Ich lebe vegan, versuche hier alles gesund zu machen, aber dann knall ich mir jeden Tag so viel Koffein rein. Das war irgendwie voll der Widerspruch. Und jetzt habe ich gesagt, nee, pass auf, ich lasse die Scheiße jetzt mal. Ich will einfach mal von weg so und wirklich, was weiß ich, alle paar Wochen mal ein bisschen Koffein trinken oder so. Boah, Alter. Mein Körper hat, also beziehungsweise mein Kopf, das war echt ein richtiger Ritt. Also ich dachte die ganze Zeit, ich kann, ja.
Ist jetzt aber besser, jetzt nach einer Woche ist jetzt aber besser, oder was?
Ja, also, ne, es ist halt, ja, sagen wir es mal so, es ist, ich habe mal gelesen, so je nachdem, wie viel Koffein man konsumiert hat, dauert der Entzug so, also normalerweise 5 Tage, aber wenn man viel Koffein konsumiert hat, kann das ein bisschen länger dauern. Und ich glaube, ich bin jetzt über dem Berg. Wahrscheinlich war meine Schüttelfrostattacke gestern und meine Magen-Darm-Krämpfe und also kam wahrscheinlich auch noch davon. Aber ich habe es auf jeden Fall durchgezogen und ja.
Warte mal kurz, bist du jetzt auf Entzug von Koffein oder Kokain, Alter?
Koffein. Ich habe das jetzt nicht richtig
verstanden. Kann ich mir doch gar nicht leisten, Alter. Weil so Schüttelfrost und Magenkrämpfe und so weiter, also ich weiß nicht.
Nee, also es war Koffein, aber so viel, wie ich getrunken habe, hat das wahrscheinlich auch gewirkt wie eine Nase Kokain. Aber dazu kann ich natürlich nichts sagen.
Ich kann euch auch noch sagen, Leute, ich habe auch eine Höllenwoche. Leute, falls ihr nicht habt, erneut subscribe hier bei Twitch. Der Benzer ist in der Werkstatt, Alter.
Oh Gott.
Echt? Jetzt werde ich arm.
Was ist passiert?
In den letzten 2 Wochen bin ich nur am Sweaten. Ich habe auf der Dienstfahrt, bin ich im Fußgänger ausgewichen. Zack, einmal rechts am Bordstein hoch, rechts vorne, rechts hinten und quasi wieder runter. Ja, bin dann einfach weitergefahren, bin dann irgendwann auf der Arbeit wieder gewesen und guck nach, da habe ich mir rechts beide Reifen kaputt gefahren und beide Felgen abgeschrammt. Ich denke, oh Mann, Alter, das kann ja wieder was werden. Aber Dienstfahrt, okay, abgegeben. Auto zu Mercedes, sagen die mir, ja, die Felgen, diese, ich letztes Jahr im Juni alles neu gekauft, Reifen und Felgen. Dann sagen die mir, ja, die Felgen sind so eine Sonderedition, die kriegt man gar nicht mehr. Dann haben wir aus dem Internet eine einzige, also Mercedes hat eine Felge bestellt und die anderen, ich habe im Internet 3 bestellt, bei 3 verschiedenen Anbietern und jedes Mal wurde es mir gecancelt, weil es sie nicht mehr gibt quasi. So, Problem. Neue Reifen, rechte Seite, okay, ist kaputt, sagen die, aber können wir nicht reparieren, weil Profiltiefe auf der linken Seite zur rechten Seite zu tief ist, das heißt, ich musste quasi nochmal links die Reifen jetzt auch noch erneuern, die von Juni letztes Jahr sind. Hab dann das natürlich auch bei der Versicherung beim Arbeitgeber eingereicht, gestern nach einer Woche, die Sachen liegen seit letzter Woche Montag da, liegen die ganzen habe ich heute dann, ne, gestern mit denen telefoniert, mit der Versicherung. Ich sage, jetzt mach jetzt endlich mal hin. Ne? Haben es mir telefonisch bewilligt und kriege ich heute ein Ding. Jetzt soll ich denen nochmal, wollen sie die linken Reifen nicht bezahlen. Der Benzer steht jetzt in der Werkstatt bei vorgestern. Ich denke, ey, Knirschen im Lenken, verliert Öl, Öl aus der Servopumpe raus. Jetzt steht er da, jetzt muss die Servopumpe noch gemacht werden. Kostet nochmal 1.300 Euro. Wow. Und dann müssen jetzt, ach, die Reifen Schönste, noch gemacht werden und die Felgen. Wobei eine muss ich nochmal zum Aufbereiter geben. Das heißt, ich bin, die, ey, ich fühle mich, also ich hätte auch 3 Tage Krankenschein auf psychosomatisch machen können, wenn du kein Auto, wenn du kein Auto hast, ey. Und auch die letzten, die Unklarheiten.
Und da, wo du wohnst vor allen
Dingen. Die Unklarheiten der letzten zwei Wochen alleine auch schon mit dieser, mit der Versicherung, dass die einfach mir meine scheiß Reifen und ich habe den Wagen natürlich dienstmäßig keinen Millimeter mehr bewegt, ne? Also, pfff. Asozial einfach nur. Aber heute großer Lob an meinen Arbeitgeber tatsächlich. Habe ich mich heute da wieder beschwert, haben nämlich angerufen, haben die bei Mercedes angerufen, haben gesagt, alles reparieren, wir bezahlen alles und dann gucken wir, was wir von der Versicherung wiederbekommen und wenn es zu wenig ist, dann übernehmen wir den Rest.
Wow. Da kriegen die Kinder halt nicht mehr so Premium-Mittagessen. Ja. Da wird mal ein bisschen Toast gegessen die
Woche. Ja, aber das ist doch, das ist so eine vorbildliche Reaktion, muss man mal sagen. Das ist.
Ja.
Aber trotzdem ist natürlich mega Abfuck.
Genau, deswegen, ich brauche zwei Autos eigentlich. Eins für, ja, die Arbeit, einfach so 300 Euro Remmel, weißt du, wo ich die Dienstfahrten dann quasi mache, dann lohnen sich auch die 30 Cent mit dem Kilometer für einen Kilometer. Ja.
Soll ich weiter erzählen?
Ja, mach mal. Aber auf jeden, okay, Fall habe ich...
Es sind noch nicht mehr viele, stehen noch 3 Spiele, ja, drauf. Oder also, zwei,
deswegen bin ich so nervlich am Ende.
Dann habe ich noch High Rise gespielt. Das fand ich auch super cool, ist halt, ihr habt so einen Rondellmechanismus ganz außen um die Karte herum, wie bei Glenmore 2 zum Beispiel, ne? Und so funktioniert das auch, dass ihr halt quasi immer weiterlaufen könnt und Aktionen machen könnt, so. Aber was noch dazu kommt quasi, da hat jeder Platz hat seine eigene Aktion, und manche Aktionen haben noch Karten dazu. Das heißt, wenn du eine manche Aktion machst, kannst du dir noch eine Karte dazu nehmen. Was ist überhaupt im Spiel? Wir bebauen eine komplette Stadt mit Hochhäusern. Und am Ende jeder Runde, wir spielen 3 Runden, werden quasi in jedem Distrikt die höchsten Häuser gewertet. Und einmal das höchste Gebäude der Stadt. So. Wir sammeln dann halt die ganze Zeit Ressourcen und das sind so richtige geile Pub-Standys, auf denen immer draufsteht, wie hoch die Etagen sind. Das sieht schon mal richtig geil aus, wenn viele Gebäude stehen. Aber das Geile an dem Ding ist, du läufst dann halt irgendwo hin, machst dann deine Aktion zum Beispiel, wie dass du ein Gebäude baust. Dann baust du ein Gebäude irgendwo hin und darfst dann da die Aktion auch noch machen. Und das Geile ist, wenn irgendeiner quasi auf deinem Gebäude landet, Monopoly-like, kriegst du quasi noch eine Ressource deiner Wahl zum Bauen. So. Es geht auch, du kannst auch immer viel Sachen ausdehnen und geilere Sachen machen, wenn du Korruption nimmst. Korruption gibt dir aber auch am Ende richtig fett Minuspunkte. Das heißt, du darfst nicht übertreiben mit Korruption. Und das Geile ist, wenn du halt irgendwie, wenn die Distrikte voll sind und du irgendwo dein Gebäude reinbauen willst, dann darfst du einfach das kleinste Gebäude wegschroten, weil dein Gebäude größer ist. Und das ist richtig auf die Fresse, richtig geil, sieht mega fett aus. Ist von welchem Verlag? Vom Formal Ferret Games Verlag, die, glaube ich, damals Networks gemacht haben. Hat mir auf jeden Fall richtig gefehlt. Hab's leider auch nur zu zweit mit Carina angetestet, aber es wäre auch so ein richtig geiles auf die Fresse Game für uns. Also würde mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Und als letztes gespieltes habe ich noch Raiders of Scythia oder Raiders of Scythia gespielt. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Sagt euch das Raiders of Scythia?
Nee, sagt mir gar nichts.
Das ist quasi das neue Game aus der Reihe vom, das ist sozusagen, alle sagen, das ist Räuber der Nordsee 1.5. Aber es ist wie Räuber der Nordsee mit allen Erweiterungen drin.
Dann weg damit.
Nee, pass auf. Das Geile ist, was das Fett ist, die haben, du kannst da quasi diese verschiedenen Raider kannst du dir holen, du hast dann so ein Tableau, wo du die alle draufpacken kannst, kannst aber zusätzlich noch, kannst du dir halt noch einen Falken mit dazu holen, so verschiedene Falken, die deinen Leuten noch irgendwie Attack dazu geben und noch ein Reittier, die dir noch verschiedene Bonis geben und musst dann versuchen, jede Runde halt Dörfer zu plündern und ihr habt dann so untereinander so Leisten, das heißt, ihr könnt immer weiter im Land vorschreiten, um halt, reichere Städte zu looten und noch mehr rauszuholen. Und ich finde, es hat richtig fett Bock gemacht. Also ich, Räuber der Nordsee fand ich nur so okay, hab's aber auch nur mit einer Erweiterung gespielt. Aber dieses Raiders of Scythia fand ich echt cool. Also macht mir auf jeden Fall Bock, will auf jeden Fall nicht ausziehen. Das Ding ist halt, ich habe mit Carina ja schon das Paladin des Westen Frankenreichs gespielt. Das war beides richtig geile Dinger. Also ich muss sagen, Raiders of Scythia kriegt bei mir einen Daumen hoch. Und als letztes habe ich mir noch neu geholt Bonfire, das neue Ding von Stefan Feld. Habe ich aber leider noch nicht gespielt. Kam erst vor 2 Tagen an. Aber ich muss mal auf jeden Fall in diesem Zuge, muss ich ohne Scheiß mal, wir haben schon mal 1-2 Mal drüber geschnackt, aber ich muss auf jeden Fall mal den Dennis loben, der den Wolpertinger schmeißt, den Wolpertinger Spielladen, weil...
Shoutout geht raus.
Ey, dickes Shoutout geht raus an Wolpertinger Spielladen, weil ich muss euch sagen, der hat ganz, ganz vielen Spielläden was richtig Dickes voraus. Der führt sein Instagram so ordentlich, dass ich dadurch richtig viel Spiele kaufe, weil er jeden Tag ein Instagram-Video in seine Story reinpostet, wie er durch seinen Laden läuft und redet und alles filmt, was er neu bekommen hat. Das habe ich bekommen, das habe ich wieder da und das hier ist ganz cool und das ist richtig, richtig korrekt. Ich schreibe ihm fast jede Woche, Digga, ey geil, ich will das sofort haben, schick's mir bitte. Ey Digga, schick mir das bitte, schick mir das wieder. Jeden Tag sehe ich von dem Wolpertinger bei Instagram irgendwelche Videos und Alter, ich finde das richtig, richtig korrekt und da können sich alle denen mal was abschneiden von, weil gerade jetzt zur Corona-Zeit muss man eh ein bisschen umdenken und wie oft kennt ihr das so, ne? Ihr geht ja nur aktiv irgendwie auf Spieleseiten eigentlich, Spieleläden-Seiten, wenn ihr irgendwas sucht, so. Aber auf Instagram ist man immer mal zwischendurch am Tag und dann siehst du immer oben vom Wolpertinger Ding, gehst drauf und dann hat er wieder den neuesten Scheiß da, so. Es ist natürlich auf eine Art Kacke, weil ich viel Geld an den Laden verliere, aber ey, da sollen sich mal echt ein paar Läden was von abschneiden, ne? Also wie gesagt, Wolpertinger, Daumen hoch an euch, macht weiter so.
Ich muss dazu sagen, an dieser Stelle tatsächlich, wenn ich irgendwie was sehe und es dringend braucht, das Erste, was ich schreibe ihm privat einfach bei Facebook. Ich sag, Digga, hast du das da? Ich habe früher immer gerne beim Spieletaxi bestellt, aber ich muss sagen, beim Dennis ist es einfach 1000 Mal schneller. Ich schreibe den um 20 Uhr noch, sagt er, ja, hab ich. Dann geht das Ding nächsten Tag in die Post, so, weißt du? Also bei Sven, der ist halt eben erst am nächsten Morgen um 8 und guckt dann Käffchen und guckt um 9 die E-Mails durch und dann ist die Post schon abgeholt worden, die am Vortag gepackt hat, so, weißt du?
Ja, aber ich muss sagen, also beim Spieletaxi habe ich heute dieses Karren und den Ketchup-Mechanismus bestellt, weil Dennis hatte leider, also der Wolpertinger hatte dieses Karren noch nicht und wusste noch nicht genau, wann das reinbekommt. Aber ich muss auch sagen, wir kennen ja alle viele Spieleläden, wo man mal so lokal hingeht. Und ich muss sagen, der ist auf jeden Fall der richtige Typ dafür, weil er weiß, was Leute wollen. Weil er hat einen richtig guten Pegel, wie nennt man das, mal einen richtig guten Spiegel an Spielen da, also der hat nicht so viel Scheiße da, der hat eigentlich die richtig guten Sachen nur da und du siehst dann quasi schon daran, dass er auf jeden Fall ein Hardcore-Zocker ist, weil er weiß, was die Leute kaufen
wollen. Dann hast du auch das Gespür dafür, was die Leute gerade wollen.
Genau, das ist es, das ist nicht so, die meisten Läden, die kaufen dann, ja, die ganzen Kosmos-Neuheiten und dies und das und bla, aber der hat halt immer den ganzen, und vor allen Dingen hat der Scheiß da, den teilweise andere gar nicht haben, wo ich mir denke, Alter, woher hat der das jetzt schon? und dann, wie gesagt, also ich warte quasi jeden Tag schon, refresh ich mein Instagram, weil ich gucke, ob der Wolpertinger wieder hochgeladen hat, so, und damit ich der Erste bin, weil er sagt, ja, wir haben heute das bekommen, aber nur leider nur 2 Exemplare und ich tippe schon wie so ein Psycho. Ja,
Moment, eins der Chris ist gerade online. Alter.
So, nee, aber ja, genau, ja, wunderbar. Also das auf jeden Fall zu meinen Sachen, die ich erzählen wollte. Das erstmal, was erstmal, jetzt könnt ihr erstmal weiter erzählen, war ja auch lang genug.
Jetzt kannst du wieder schlafen legen.
Wer möchte? Ihr dürft. Ja, Junge, ich muss gleich wahrscheinlich mal aufs Klo. Meine Durchfalltabletten, die wirken noch nicht.
Für die Verlosung kann ich auch nur sagen, ich habe mittlerweile das Fenster aufgemacht, das Licht eingeschaltet, um mehr Tiere reinzulocken, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe auch keine Taktik, ich habe das Ding jetzt schon umgestellt, es hat noch keine Gewinne gehagelt.
Es hat noch keine Gewinne gehagelt, okay.
Dann mache ich jetzt einfach weiter. Ja, dann mach du weiter. Sorry.
Kein Problem.
Bei mir gab es 2 Games neben der Castle Tricon noch zu zocken. Einmal aus meiner tollen Alea-Reihe habe ich jetzt mal Notre Dame rausgezogen. Ist so ein, ja, so ein klassischer, was heißt klassischer, aber ist ein Eurogame. Sehr Medium-Weight, also so geht in den Kennerspielbereich. Ist sehr schnell gezockt. Ist eigentlich ein Siegpunkt-Rush, so à la Stefan Feld eben, so wie man es kennt. Man tut eben Karten draften, jeder hat so seinen eigenen Stapel an einem Deck. Jeder zieht sich 3 Karten, wenn man jetzt zum Beispiel zu dritt spielt, zieht sich jeder 3 Karten raus und draftet die anderen 2 weiter. So hat jeder am Ende von der Runde von jedem Spieler eine Karte. Und von den 3 Karten spielt er wiederum nur 2 Stück aus. Und was macht man mit den Karten? Man löst damit Aktionen aus bei sich auf dem Tableau. Man spielt also sozusagen in Notre Dame. Notre Dame, die Kathedrale ist in der Mitte und außen hat man eben seinen eigenen Bezirk. Und in diesem Bezirk hat man eben wie so eine Pizza angeordnet, hat man eben seine Aktionsfelder und die kann man dann immer verstärken. Das heißt, legt man da einen Cube rein, hat man die Aktion einfach, legt man dann 2 Cubes rein, hat man die Aktion doppelt und so weiter und so fort. Was das Coole an dem Game war, war zusätzlich, und das mag ich, also gerade an den alten Spielen, die sind immer ein bisschen krass da drauf, da gab es noch eine Pestleiste. Jede Runde wurde dieser Pestmarker weitergeführt. Das heißt, man musste immer gucken, dass man auch der Pest ausweicht und immer dagegen ankämpft. Das heißt, man musste gleichzeitig irgendwie sein Krankenhaus noch irgendwie mit aufbauen. Man konnte nicht die ganze Zeit nur Gold und Siegpunkte looten. Man musste auch gucken, dass man eben seine Gesundheit eben auf dem Schirm hat. Und wenn man das nicht gemacht hat und die Pestleiste einen gewissen Trigger erreicht hat, dann hat man richtig fette Minuspunkte bekommen. Und gleichzeitig wurden einem auch die Bezirke sozusagen kaputt gemacht. Und das ging Hand um Hand. Das heißt, wenn du dann nicht dagegen angekämpft hast, hast du nächste Runde wieder extrem viel verloren. Und ich mag diese Art von Mangelspiel, finde ich cool, dass du eben auch auf etwas achten musst, weil wenn du nicht drauf achtest, dann heißt es nicht, du machst weniger Siegpunkte, sondern du verlierst alles, was du dir aufgebaut hast. Fand ich sehr cool. Also wer Notre Dame noch nicht gezockt hat, ohne Scheiß, ist eine absolute Empfehlung, ist echt ein mega cooles Spiel. Und dann,
das mit der Pest hat mich gerade auch irgendwie an Tore der Welt erinnert. Ich habe es zwar jetzt schon ewig nicht mehr gespielt von Ken Follett, da war auch so ein Pestmechanismus, sage ich mal, drin. Das hat mir auch ganz gut gefallen, deswegen musste ich da gerade irgendwie dran denken. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gespielt hast.
Ja, Tore der Welt habe ich nicht gezockt, ich habe ja nur Säulen der Erde gezockt gehabt. Ja, auf jeden Fall, dann kam bei mir Rurik rein. Läuft auch gerade im Moment in der Spieloffensive die Erweiterung dazu. Ist, glaube ich, vorletztes Jahr, ich glaube 2018, wenn ich mich nicht irre, ist es rausgekommen. Da waren wir auch mit Stefan in dieser Pre-Show in Essen, also wo eben nur die Leute, die eben Presse waren, reingekommen sind. Und da war auch hier Giant Rock Games am Start und hat uns auch erklärt. Und ich habe zu Stefan gleich gesagt, ey Stefan, das Spiel lacht mich an, Alter. Ich hol's mir, glaube ich. Später habe ich es dann komplett wieder verpeilt, weil Stefan hat dann gemeint, hey, ich habe es jetzt mitgenommen, lass uns das erstmal bei mir zocken und so, und dann kannst du nochmal drüber nachdenken, ob du es überhaupt brauchst und so weiter und so fort. Natürlich haben wir es nicht gezockt, klar, so wie immer, haben allen anderen Scheiß gezockt und das nicht gezockt. Und jetzt, wo dann die Spieloffensive das Ding in der Erweiterung eben rausgehauen hat, ist es wieder bei mir auf dem Schirm gekommen und habe dann gedacht, scheiße, Rurik ist ja noch am Start, muss ich mir auf jeden Fall mal besorgen. Hab's mir dann geholt und hab's dann bei Instagram gepostet und die Leute haben direkt drunter, also ich glaube, so schnell habe ich keine Kommentare bekommen bei Instagram, wo drauf stand, auf jeden Fall testen, auf jeden Fall Bescheid sagen, wie es ist, auf jeden Fall Bescheid sagen, wie es ist. Hab gedacht, okay, ist auf jeden Fall irgendwo Interesse da bei den Leuten, dann haue ich es eben beim nächsten Mal direkt auf den Tisch. Kam dann auch direkt auf den Tisch. Wir haben es in einer Viererpartie gezockt und es ist so eine Art Euro Area Control mit Beat-Mechanismus. Das heißt, also Rurik ist eben so die Schlacht um Kiew. Du bist eben der Sohn eines alten Fürsten, glaube ich, oder sowas. Und das sind mehrere Söhne und mehrere Kinder von dem, weil der hat sich komplett durch die ganze Landschaft, hat er Kinder auf die Welt gesetzt. Und der ist dann irgendwie verstorben und jetzt kämpfen die gegeneinander eben um die Nachfolge oder so. Ne? Man wählt sich am Anfang eben einen dieser Personen aus, sind eben verschiedene Charaktere, jeder Charakter hat seine eigene Spezialfähigkeit und daraufhin wird das ganze Tableau, also der Spielplan wird dann schon mit NPCs vollgeknallt. Das sind einfach schon mal Leute, die da sind, die du wegschlachten kannst, sind so eine Art Rebellen. Und in jedem Ort gibt es dann zusätzlich nochmal Loot, also eben Rohstoffe, die man sich sammeln kann. Daraus entsteht dann auch der Eurogame-Aspekt. Was macht man? Man hat eben zu jeder Runde eine Strategiephase und eine Aktionsphase. In der Strategiephase geht man auf so ein Aktionstableau. Und das Aktionstableau ist gleichzeitig auch der Beat-Mechanismus im Spiel. Man legt da Worker rein, die nummeriert sind von 1 bis 5. Und diese Worker sind dann eben so gemacht, dass die 5 am Anfang der stärkste ist. Das heißt, wenn du den Worker mit der 5 reinlegst, dann hast du auch die größte Chance, die stärkste Aktion zu bekommen. Aber hast dadurch dann auch mit der 5 die schlechteste Initiative. Das heißt, der Worker mit der 5 wird dann auch als letztes ausgelöst. Das heißt, du stehst schon mal vor der Bredouille, welche Worker lege ich rein, welche Aktionen sind mir sehr wichtig, aber in welcher Reihenfolge möchte ich diese Aktion gleichzeitig haben. Und nachdem das Ganze eben abgeschlossen ist, jeder hat seine Worker reingelegt. Man kann auch mit Geld seine Worker ein bisschen eben verstärken. Das heißt, ein 1er Worker kann man mit 4 Geld kann man den zu einem 5er Worker machen sozusagen. Und nachdem das Ganze abgeschlossen ist, wird dann die Aktionsphase ausgeführt und alles, was man davor eben erboten hat dort, wird dann ausgelöst von 1 bis 5. Und auf dem Spielplan kann man dann eben looten, man kann eben Kämpfe bestreiten, man kann marschieren, das heißt sich auf dem Spielplan bewegen, man kann rekrutieren, also neue Leute in den, auf den Plan bringen und man kann Gebäude bauen. Die Gebäude haben wiederum so kleine Spezialeffekte und gleichzeitig helfen einem auch die Gebäude, die Orte dann benachbart zu machen. Das heißt, man kann dadurch dann wiederum Siegpunkte erreichen. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Spiel ist streamlined as fuck. Also ich habe noch nie ein so gestreamlinedes Spiel gespielt, glaube ich. Jeder Aspekt in dem Spiel ist irgendwie total smooth. Also alles, was du machst, ist total easy und leicht verständlich und macht auch am Ende Sinn. Was mir so ein bisschen missfallen ist, obwohl es auch wieder funktioniert hat, war so ein bisschen der Kampfmechanismus. Beim Kampfmechanismus ist es einfach so, du gehst irgendwo rein, löst einen Kampf aus und sagst dann, der Gegner muss einfach einen von seinen Leuten da raus entfernen. So, denn der Gegner nimmt einfach seinen Mann da raus und legt den bei sich wieder in seine Schachtel zurück. Und du ziehst, je nachdem wie stark der Gegner ist, dann, das ist dann sozusagen dieses Schlachtenglück dabei, du ziehst dann Karten. Das sind so Intrigenkarten, die gleichzeitig bei dir deine eigenen Leute töten könnten. Aha. Das heißt, du ziehst eine Karte, je nachdem, wie stark der Gegner ist, musst du 1, 2 oder 3 Karten ziehen. Und je nachdem, wie viele Karten du, also bei welcher Karte eben es getriggert wird, kann von dir auch einer dabei sterben. Ja, man breitet sich auf der Map aus, man schlachtet gegeneinander, man lootet. Genau, jetzt kommt noch der Euro-Mechanismus dazu. Die gelooteten Rohstoffe kann man sich schön auf seinem Boot platzieren. Und dieses Boot bringt einem wiederum zu jeder Runde neues, also mehr Geld, mit dem man dann wiederum in der Beat-Phase wieder mehr anfangen kann. Also komplett rundes Paket, muss man echt sagen.
Da ist wieder, ich wollte gerade sagen, da ist ein Aber. Du hast es ja gerade eben schon mal leicht, genau. Leicht es ist angedeutet, aber
es ist ein komplett rundes Paket. Es ist meiner Meinung nach komplett durchgebalanced. Dieser kleine Tick von der Schlacht, dass man als Gegner irgendwas entscheiden kann, fehlt mir eigentlich noch. Also, dass man als Gegner einfach sagen kann, wenn der Typ mich angreift, dann kann ich zumindest ihm selber durch eine eigene Aktion irgendwas dagegen machen oder zumindest irgendwas triggern. Aber das ist eben nicht drin. Das Schlachtenglück ist eben, dass man selber Karten zieht als aktiver Spieler.
Wie oft hast du das Spiel gespielt?
Ich habe es jetzt einmal gezockt.
Gespielt und erzählst dir was von, das ist das gestreamlinedeste Spiel und das ausgebalancedeste Spiel, was du jemals gezockt hast, Alter.
Es ist wirklich so. Okay. Es ist aber so. Streamlined heißt ja nicht, dass das Spiel...
Du hast gebalanced
gesagt. Ja, weil es waren ja 4 Charaktere da und kein Charakter hat den anderen Charakter irgendwie, kam mir irgendwas OP vor oder es gab keine Strategie auf diesem Board, auf diesem Aktionstableau, beziehungsweise bei diesem, wo man eben drauf geboten hat, was irgendwie overpowered war. Jede Runde konntest du irgendwas machen, ähnlich jetzt wie vorhin auch bei dem, wie hieß es gleich nochmal, Lost Ruins of Arnak, du konntest immer irgendwas machen und es hat irgendwie Sinn gemacht.
Ja.
Was am Ende dabei rauskommt, ob jetzt vielleicht irgendein Charakter dazwischen dabei ist, der vielleicht noch ein bisschen OP ist oder was auch immer, kann ich jetzt nicht sagen, aber für mich war das Spiel, muss ich echt sagen, also so gestreamt habe ich kein Spiel bis jetzt gespielt, aber wie gesagt, so ein bisschen dieser Funke von, da war kein Nervenkitzel. Es war wirklich sehr, sehr rund einfach das Paket, aber es war kein Nervenkitzel dabei, wenn ihr versteht, was ich meine.
Zieht also aus oder bleibt erstmal?
Es bleibt erstmal. Es wird auf jeden Fall noch 1, 2 Partien sehen, weil meine Gruppe, ich musste ehrlich sagen, meine Gruppe hat gesagt, ja, es ist solide.
Solide.
Genau so. Ja, solide. Es war kein Spiel, das dich komplett aus der Welt gekickt hat. Du hast nicht gesagt, oh mein Gott, war das Hammer. Mhm. Aber es war auch kein, es konnte keiner sagen, dass das Spiel irgendwie Schwächen hat. Die einzige Schwäche war eben, dass es eben relativ rund war und du keinerlei Ecken und Kanten hattest, wo du so ein bisschen gegeneinander frotzeln
hat's konntest. Hat's noch einer von euch gezockt? Ich hab's immer nur bei Stefan im Schrank stehen sehen, aber nie gezockt.
Was sagst du denn als unser Kumpel Selçuk? Sagst du, ist das ein Ding, was wir brauchen, oder sagst du?
Es ist wirklich schwierig zu sagen, du brauchst es, weil wenn du, also sag mal so, wenn du einer bist, der wenig Area Control Spieler hat, der jetzt einer ist, der im Area Control Bereich sich immer so ein bisschen gefühlt hat, so, ah, ich weiß nicht, brauche ich vielleicht nicht, oder Area Control ist mir zu konfrontativ oder was auch immer, dafür ist dieses Spiel eigentlich perfekt. Es ist eigentlich eine perfekte Mischung aus Euro und Area Control. Dadurch hast du eine Planbarkeit, du hast gleichzeitig diesen Beat-Mechanismus, was du bei keinem Area-Control-Spiel hast, also was ich bis jetzt, wobei, bei Cycladies hast du es, glaube ich, Stefan?
Cycladies habe ich, ja, kann man ja durchaus, ja.
Da hast du es, glaube ich, mit dem Beat-Mechanismus, aber ich habe es eben noch nicht gehabt, weil ich bin sowieso so ein Typ, ich mag Beat-Mechanismen. Es ist wirklich cool, die Erweiterung bräuchte ich persönlich jetzt noch nicht, weil ich das Spiel noch gar nicht so krass erkundet habe. Aber bei der Erweiterung, glaube ich, bekommst du neue Gebäudearten hinzu, weil, oh ja, was ich noch sagen muss, Leute, das ist ja richtig krass gewesen. Ihr wisst ja, dass ich hasse es ja, Spiele auszupöppeln, ne? Dieses Spiel war komplett ausgepöppelt. Dieses Spiel war aus der Folie raus. Alles war schon in dem Inlay. Das Inlay kannst du komplett raustun. Alles hat seinen Platz. Das heißt, du baust das Spiel komplett aus dem Inlay raus aus, also auf dem Tisch auf, und baust es wieder zusammen und legst es wieder in die Schachtel rein. Also, absolut durchdachtes Inlay, muss ich ehrlich sagen. Du musstest noch nicht einmal die Zahlen von diesen Workern, musstest du noch nicht mal auf die Worker draufkleben, was mich auch total gewundert hat, weil normalerweise musst du diese Zahlen irgendwo draufkleben. Also, keine Ahnung, es geht schon fast in Richtung Overproduced, weil es ist wirklich sehr gut, aber der Preis ist auch schon happig. Also, ich glaube 75 Euro oder sowas zahlst du dafür.
Aber
dafür bekommst du auch
gutes Material, also gutes, dickes Spiel.
Und dafür kriegst du auch gutes Material.
Ja, Stefan, dann bereite doch mal vor. Dann
hast du ich habe das nicht mehr. Ich habe das, so lange stand es ungespielt hier, und weil es ja einen gewissen Wert hat, habe ich es dem Ingmar, der bei mir 50 Euro Patreon ist, habe ich es ihm zum Geburtstag geschenkt.
Läuft bei dir.
Ja.
ja, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich kann jetzt so im ersten Moment nichts Schlechtes sagen, aber ich würde auch nicht sagen, das Spiel ist ein Must-Have oder sowas, auf keinen Fall. Es geht, also ist auf jeden Fall smooth, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja. Und als Neuanschaffung habe ich mir natürlich noch was in meiner Allee-Sammlung geholt, Bam. Wie heißt das Spiel nochmal gleich? Hier, Fürsten von Florenz, auch wieder ein Beat-Spiel mit mit so Tile-Placement soll ganz cool sein. Und was ich mir noch geholt habe, weil ich in der Digger-Community noch mit jemandem geschrieben hatte, der dann gesagt hat, hey, wenn du Beat-Spiele magst, musst du das Spiel auf jeden Fall holen. Und ich glaube auch, hier Magnus hat es mal extrem gefeiert gehabt. Dafür habe ich auch Magnus dann auch angeschrieben gehabt. Das ist The Estates. Kennt es einer von euch? Ja. Hieß früher Neue Heimat, glaube ich. Neue Heimat muss es sein, genau. Das ist ein absolut krankes, auf die Fresse Beatspiel, wo du, es ist sogar neu, Chris. Es ist 2019 oder so.
Ich habe manchmal das Gefühl, du redest von einem anderen Hobby, Alter. Ich denke mir, sind wir jetzt hier noch bei Brettspielen oder sind wir jetzt hier bei Briefmarken sammeln?
Ich muss sagen, ich bin echt gespannt drauf. Ich habe mir auch die deutsche Anleitung jetzt von Neue Heimat vom Magnus geholt. Habe sie mir ausgedruckt und freue mich auf das Spiel auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gezockt. Und ich habe es in der Kickstarter-Exclusive-Mega-Version. Nein, ich hab nicht das von Magnus. Magnus hat mir nur die Anleitung geschickt. Der hat die extrem rare alte Edition davon. Die ist extrem rar. Die kostet, glaube ich, 80 Euro oder sowas, wenn du die noch holen willst. Ja, ich habe mir meine für 25 plus Versand gesnackt in der Kickstarter-Edition. Nummeriert mit der 567. Bam, Alter. Mega geil. Freut mich. Und ja, mal gucken. Auf jeden Fall Beatspiele. Ich weiß nicht, ich werde immer wieder getriggert von Beatspielen.
Scheint so, ja.
Weil man sich da immer wieder
Das ist einfach dein kulturelles Erbe halt eben. Das ist
Man kann Handel, halt nicht aus Handel seiner falschen
Beat. Aber ohne Scheiß, Selçuk, ich habe das perfekte Spiel für deine Gruppe, habe ich hier. All in. Und zwar, ich sag dir,
jetzt
das Spiel hier würdest deine Gruppe total abfeiern.
Das zeigst du mir jedes Mal.
Das ist richtig auf die Fresse mit Bieten, und es gibt nur drei Ressourcen: Geld, Drogen und Waffen.
Ja, macht Sinn bei Sons of Energy.
Ja, so viel war es jetzt erstmal von mir.
Okay.
Ja, gut. Daniel.
Ja, du? Ich war noch bei Stefan einen Tag. Vorletzte Woche an einem Samstag hatten wir so einen kleinen Neuheiten- und Prototypentag irgendwie. Und das Ganze startete, Stefan hatte schon aufgebaut, mit Tainted Grail.
Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben darüber schon gesprochen.
Nein, Mann, haben wir nicht. Weil das hätten wir letzte Woche tun müssen und da hatten wir unseren Gast da und da haben wir nicht darüber gesprochen. Und das war davor der Samstag.
Okay.
Ja. Und haben das erste Kapitel gespielt, haben uns jeder einen Charakter zugelegt. Ich habe einen, das sind ja alles so kaputte Typen, die man sich da irgendwie aussuchen kann. Ich habe einen Druiden, der auch abhängig ist von seinen Tränken und so, die er so dabei hat. Und also so ein bisschen wie bei Dungeon Degenerates auch. Und ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Die Atmosphäre ist einfach klasse von dem Spiel und wie man sich dann da über diese Karte bewegt und ich will jetzt hier halt auch nicht zu viel spoilern, aber wir haben halt wie gesagt auch nur das erste Kapitel gezockt und ich will auf jeden Fall unbedingt weiterspielen, weil es hat echt Laune gemacht. Es ist viel Story, es ist viel Lesen und Blättern in einem Buch, es ist ein riesengroßes, fettes Abenteuerbuch mit Brettspiel dabei und wie gesagt, es gab ja hier und da schon mal Kritik. Dazu kann ich bisher nichts zu sagen. Mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Man muss es natürlich mögen, dass auch viel Story-Elemente da sind, dass viel Flufftext da ist. Zu viert würde ich es, glaube ich, auch nicht spielen. Zu zweit finde ich es aber ideal. Und ich bin echt mega gespannt, wie es weitergeht. Also, vielleicht an der Stelle, Stefan, kannst du ja auch direkt kurz...
Ja, also ich habe ja, es war ja auch so eins meiner Most Wanted Games, bevor das Ding erschienen ist. Ich war total heiß drauf. Ich bin natürlich auch all in gegangen. Es kam halt eben jetzt an. Ich habe auch mit Sundrop allem Zip und Zap. Es kommt ja noch eine zweite Wave, die auch, glaube ich, gar nicht mehr so lange, zumindest auf Englisch, soll sie, glaube ich, im November schon rausgehen. Ich weiß aber nicht ganz genau, falls ich Scheiße labere. Entschuldigt bitte. Ich fand's wirklich nice und es heißt ja, es ist ein reines Zweispielerspiel. Ja, ich kann das quasi verstehen, wenn man ein schnelles Spiel haben will, aber wir waren uns danach einig, man könnte es auf jeden Fall auch durchaus zu dritt oder zu viert zocken, wenn du wirklich mit der Einstellung kommst, okay, wir zocken heute Tainted Grail, wir nehmen uns den ganzen Tag Zeit und wir haben Bock, uns gegenseitig diese mega krass gut geschriebenen Texte, die sind super flavorig alle geschrieben und super nice und so, also die machen richtig fett Bock und damit der richtige
Moment. Übersetzt, aber du brauchst Leute, die da Bock drauf haben.
Irgendwas Pegasus, definitiv. Keine Ahnung. Ja, der Benjamin bestimmt. Dann hätte man es auch zu viert zocken können, wenn einem das nichts ausmacht, auch mal zuzuhören, wenn was anderes vorliest. Die Kämpfe sind leider ein bisschen frickelig mit diesen Karten. Ich glaube, das gibt halt eben auch die höchste Downtime. Ja. Wir haben es dann einfach so gemacht, wenn ich irgendeinen Kampf hatte, ich habe dann meine Karten offen ausgelegt und dann haben wir uns einfach zusammen die beste Kombination selber alle zusammen ausgedacht. So waren wir auch beide die ganze Zeit dann immer beschäftigt bei den Kämpfen zusammen. Da haben wir uns die Karten auch ab und zu ein bisschen so hin und her gezeigt. So kann man es eigentlich nicht machen. Ja. Aber die sind sowieso verhältnismäßig knackig. Da konnte man das wirklich echt gut spielen. Ja. Und es hat mir auf jeden Fall richtig fett Fetz gemacht.
Genau. Ja, der Grundmechanismus ist auch cool mit diesen Karten und dass man diese Symbole dann sammelt und in einer bestimmten Kombi aneinander legt. Das finde ich auch echt eine gute Idee. Ist auch wirklich gut umgesetzt, aber wie du schon sagst, es ist ein bisschen frickelig und man muss auch überlegen und nachdenken, welche Kombi passt jetzt besonders gut dazu, welche Karten muss ich jetzt auslegen, um dem Typen auch genug Schaden zu machen. Aber wie gesagt, die Story ist super, die Entscheidungen, die man dann immer treffen kann, das macht richtig Laune, weil man hat immer mehr, also 3, 4, teilweise 5 Optionen zur Auswahl, was man machen kann und kann auch nochmal zu den Orten wieder zurückgehen, kann halt auch nochmal einen anderen Weg einschlagen oder so und muss sich dann da so durchquesten durch diese Gegend und dann mit den Figuren, wie heißen sie nochmal, diese Statuen, die dann da
die Menhire
stehen, die genau, und die man dann entzünden kann und die decken dann weitere Kartenbereiche auf oder so. Es ist thematisch einfach richtig geil umgesetzt und wie gesagt, vor allen Dingen die Atmosphäre hat es mir auf jeden Fall angetan, fand ich richtig gut. Ich hoffe, dass wir da, habe ich Stefan auch schon gesagt, ich hoffe, dass wir da dranbleiben und das auch weitermachen und weiterzocken und dass das nicht wieder so ein Spiel ist, wo man das erste Kapitel gezockt hat, mega geil findet und dann versauert es wieder im Regal. Aber mal schauen. Und dann als nächstes hatte ich noch dabei, ich hatte ja nicht letzte Folge, sondern vorletzte Folge schon erzählt, dass ein Prototyp bei mir angekommen ist, und zwar Nucleans. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. Ich habe schon Ärger bekommen mit dem Autor, weil ich es letztes Mal falsch ausgesprochen habe. Das habe ich mitgenommen zu Stefan. Das ist ein Würfelspiel und spielt in einer postapokalyptischen Welt. Alles ist atomverseucht und wir sind ein Ameisenvolk und müssen Atommüll einsammeln und haben dazu einen Pool von Genwürfeln, und es liegen Karten aus, die wir dann mit unseren Würfeln für uns beanspruchen können, um dann verschiedene Aktionen auslösen zu können. Alle würfeln gleichzeitig, und wir haben es uns mal angeguckt, haben es mal gespielt zu zweit. Ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen. Die Grundidee ist super. Ich habe ein paar Sachen, die mir da aufgefallen sind, die ich auch gerne dem Martin nochmal sagen würde. Aber grundsätzlich hat es mir auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, es ist definitiv ein Spiel ab 3 Leute oder mehr. Weil es halt davon lebt, dass alle gleichzeitig würfeln. Man deckt seinen Würfelbecher auf und dann musst du dich möglichst schnell für eine Karte in der Mitte entscheiden. Das heißt, du musst gucken, was habe ich für ein Würfelergebnis, wo kann ich mich platzieren, weil wenn einer die Karte für sich beansprucht hat, ist die für die anderen halt weg. Und dann kann man sich gegenseitig die Würfel wegnehmen, man kann sich die Siegpunkte wegnehmen. Und das ist halt so ein typisches Spiel, je mehr Leute mitmachen, umso mehr Laune macht es, wenn dann alle rumbrüllen und die Karte für sich beanspruchen wollen oder so. Aber trotzdem, auch zu zweit hat es Laune gemacht, und wir werden es am Wochenende mal zu viert spielen, und ich gehe ja mal davon aus, dass Selçuk, wenn du auch da bist, wenn jetzt bald die Spiel digital ansteht und wir uns alle treffen, dann werden wir es auf jeden Fall auch mal in Meeple-Porn-Runde testen. Und
ich hab Bock, sieht doch
mal geil aus. Ja, mega geil. Also wie gesagt, das Artwork ist geil, die Idee ist super, und ich werde das auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Also,
ja. Dann sag mal die Sachen, die dir auffallen, bevor die Kickstarter-Kampagne startet, die man
verbessern kann. Bam, Preisgeld raus, Leute. Bam, Preisgeld geht raus an Frede. Digga, herzlichen Glückwunsch. Kommst du aus Österreich? Ja, da ist der Versand voll teuer. Kommst du aus Österreich?
Geier, Alter. Ansonsten
Trikorfo, Digga.
Du Spaß!
München, Digga, alles Gute. Erste Ding, Paket geht raus, Vierer Justice League.
Ja, Stefan, okay, wirst du auch noch kurz was dazu sagen? Wir haben es ja auch zusammen gespielt.
Du hast eigentlich schon alles gesagt, also mir hat es auch gut gefallen. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Abwechslung oben bei diesen Special Cards, die da gezogen werden, gewünscht. Vielleicht hast du auch die Anleitung nicht vernünftig gelesen, aber mir war auch manchmal nicht klar, ist es eine Ereigniskarte, die unter den Stapel kommt, wenn die abgehandelt wird, oder eine, die offen liegen bleibt, oder eine, die wieder oben drauf gelegt wird oder so. Da gab es ja so Dinge. Das war.
Ich glaube, gepostet, die gucken uns gerade wieder live zu. Also, ne, ihr könnt die ruhig direkt ansprechen.
Ich habe später nochmal nachgeguckt. Es ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich immer so, dass man sie wieder unten drunter legt, unter den Stapel. Ja. Das habe ich dann ein bisschen falsch erklärt, also an dieser Stelle.
Genau. Ich hatte mit dem Martin dann auch mal ganz kurz bei Instagram geschrieben. Er wusste nicht, wer ich war, und schickte direkt Dickpics. Ich denke, was? Wieso Dickpics? Was ist mit dem los? Und dann du bist nur der auch das Game mitgezockt hat. für mich ist das nicht hier. Wie heißt das Game, Daniel?
Nucleans.
Für mich heißt das Knuckle Ants. Das an dieser Stelle Knuckle Ants an dieser Stelle schon mal. Da lässt sich auf jeden Fall auch nicht dran rütteln. Aber es hat auf jeden Fall richtig, Spaß gemacht. Aber wie Daniel sagte, das musst du zu dritt, mindestens zu dritt. Das geht, glaube ich, bis zu sechs.
Bis oder zu was? Sechs Spieler.
Bis zu sechs. Ab und dann geht's vier, würde ich sagen. Dann kannst du da richtig fett knallen. So, dann macht das Bock. Viele Karten hatten noch kein Artwork, und das ist natürlich auch schade. Wobei ich auch sehr gespannt bin, wie bei diesen krassen Karten, da waren halt richtig krasse Karten dabei, wie das Artwork dann ist. Insgesamt gefällt mir der Style nicht so gut. Es ist halt so zweifarbig, dieses über dreifarbig schwarz, weiß, grün Style. Ja,
es ist halt,
so.
Ich finde das gerade geil.
Dieses 50er Jahre Horror-Klassiker. Mir gefällt der Style eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen.
Ja, ich finde auch. Stefan steht eher so auf buntere Spiele, so hier Escape from the Dark Castle zum Beispiel.
Ja, nein. Das ist schon eine andere
Sache. Leute, ich muss euch sagen, normalerweise mache ich das ja nicht, aber ich bin schon wieder Chris seiner Empfehlung gefolgt. Und ich war bei Burger King, Leute, das müsst ihr euch ohne Scheiß geben. Ich war bei Burger King und habe mir den Rebel Whopper bestellt. Der Rebel Whopper ist ein veganer Whopper. Chris hat mir gesagt, hier
mit Burger King.
Junge, Mann, ey. Ja, sorry, Alter, ich
ernsthaft
muss, Alter. Er hat gesagt, Selçuk, du wirst, also ich sag's dir ehrlich, ich glaube nicht, dass du den Unterschied merken wirst. Leute, ich habe mir, ich habe doch nie sowas Krasses, also so einen krassen Mindblowing gehabt, wie in diesem Moment, als ich in diesen Burger reingebissen habe. Ich habe mir einzeln an diesem Fleisch in Anführungszeichen, habe ich mir das Fleisch einzeln abgerupft und hab's mir gesnackt und ich hab's nicht gemerkt. Es schmeckt 1:1 wie der Whopper, Alter. Also richtig, richtig krass. Das Einzige, was man merken wird, ist, dass das Patty selbst ist natürlich flach. Das heißt, so ist der Presszeug, es wurde ja gepresst. Aber von außen und auch geschmacklich gesehen und auch konsistenzmäßig, kranker Scheiß, Leute. Ich werde mir, glaube ich, keinen Whopper mehr holen. Ich würde mir nur noch den Rebel Whopper holen.
Ist, und jeder, der das nicht macht, der sich bei Burger King einen Rebel Whopper holt, der ist halt einfach...
Und durch Hund, einfach.
Ja, der gibt halt einfach einen Fuck auf die Umwelt und auf alles um ihn herum.
Krass. Leute,
probiert auch die veganen Nuggets. Du merkst auch keinen Unterschied. Ich sag's dir, die Konsistenz ist noch ein bisschen geiler sogar als die richtigen
Nuggets. Die hab ich mir nicht gegönnt. Vor aber ja, das Beste war, Chris, warte. Das Beste war, ich habe mir einen Rebel Whopper bestellt und zwei fette so Chicken Burger. Also da muss ich noch zu meiner Entschuldigung sagen. Aber ich war mir eben nicht sicher, ob der Rebel Whopper knallen wird, weißt du?
Ja,
Hätte ich gewusst, dass er so knallt, hätte ich mir den wahrscheinlich zweimal bestellt. Das Dumme ist nur, den bekommst du mit den Coupons nicht. Also die lassen dich den schön bezahlen.
Ja.
Ansonsten muss ich echt sagen, Leute, den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren.
Was ich auf jeden Fall auch noch sagen muss, ist, es ist immer geil, wenn du gehst dann siehst du mal teilweise, was da für verbratene Menschen also teilweise sehen. Du gehst dann dahin und bestellst dir quasi zum Beispiel bei McDonald's, ich hätte einmal gerne den Mac vegan. Ja, und dann sagt die, was wollen sie zu ihrer Pommes, Mayo oder Ketchup? Und ich denke mal, Alter, ich habe gerade einen Mac vegan bestellt, warum sollte ich scheiß Mayo nehmen, Alter? Woraus wird Mayonnaise gemacht, Alter? Aus Sojabohnen oder was? So, weißt du, wie ich meine? Oder letztes Mal habe ich auch mit dem Mac vegan bestellt, habe als Pommes die Potato Wedges dabei gegessen, da packt die mir einfach Sour Cream dazu. Dann denke ich mir so, Leute, ja, einfach mal 2 Meter weiter denken. Aber richtig geil letzte Woche hat Subway ihren Meatless Teriyaki rausgebracht. Daniel, hör auf, du Spasti!
Ganz kurz, Chris, was ist denn mit den Vegetariern, die sich dann diesen veganen Burger bestellen? Die könnten eventuell doch Mayo wollen. Du, nur weil du Veganer bist, ne? Musst du sagen, entschuldigen Sie bitte, ich bin kein Vegetarier, ich bin Veganer. Ich bin echter Veganer.
Nein, du hast recht, aber ich habe einfach, Subway hat letzte Woche ihren Meatless Teriyaki rausgebracht. Ihr kennt ja alle von Subway das Chicken Teriyaki. Mhm. Und das gibt's jetzt auch als vegane Variante. Und das hat richtig geknallt, also richtig, richtig. Ich glaube, ich war ein halbes Jahr nicht bei Subway, aber seitdem die das vegan Teriyaki haben, war ich, glaube ich, 5-mal innerhalb von 2 Wochen da. Also müsst ihr auf jeden Fall mal auschecken, Leute. Schmeckt auch pervers gut, ey. Jo, jetzt ist genug vegan Scheiß hier erzählt worden, ey.
Ja, vielen Dank. War auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Ja, sorry, Daniel, ich weiß, du denkst nicht, egal.
Wenn Selçuk das nächste Mal von seinem nächsten Alea-Game berichtet, dann werde ich auch mal erzählen, wie mein letzter Ausflug zu unserem lokalen Pizza-Lieferanten
war. Ich muss dir aber was sagen, Daniel.
Zur Verteidigung sagen, ich habe schon so oft Mails bekommen, dass Leute für die Empfehlung dankbar sind und dass die korrekt finden, dass ich auch mal über sowas rede.
Ich finde es auch okay.
Weil du den ganzen Tag dich von
rohen Schweinen mit
ernährst, Daniel. Ne?
Weißt alles gut, das fühle ich.
Stefan, wolltest du nicht mal über dein exklusives Pay Patreon-Video reden, was da inhaltlich was du hochgeladen hast. Also mich interessiert das, ich weiß noch nichts darüber.
Möchte ich überhaupt gar nicht drüber reden.
Okay, ich wusste es nicht.
Es ist einfach für einen kleinen Kreis so, ich habe auch gar keinen Bock, dass es so mega breit getreten wird, das können die einfach so. Aber mal was anderes.
Warte mal kurz, Daniel war doch gar nicht fertig, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe gedacht, du wärst fertig.
Sorry, Daniel, hau mal raus.
Ich wollte gerade sagen, Leute, deswegen habe ich auch mit den Burgern angefangen.
Ja, Daniel, ne? Genau, deswegen hast du mit dem Burger angefangen.
Ohne Spaß, aber egal.
Alles gut. Wir haben noch ein drittes Spiel gezockt, das ist, was neu bei mir eingezogen ist, und zwar Dice Throne. Hatte ich schon länger ein Auge drauf geworfen und...
Scheiß Spiel.
Also ich muss auch sagen, es hat bisher nicht wirklich gezündet. Ich habe es jetzt 2-mal gespielt, 1-mal mit Beate und 1-mal mit Stefan. Es ist okay bisher, würde ich sagen, aber ich hatte mir da definitiv eine ganze Ecke mehr von versprochen.
Ich hab's gewonnen!
Nein, Chris, du kennst es nicht. Himbeerkuchen hat gewonnen. Schick.
Fuck you, du hast die Regel gebrochen.
So, Daniel, sorry, wieder babam, hat hier kurze EBC Nerd and Geek World 10 Euro Gutschein. Kannst du dir was richtig nice machen? Richtig
klar,
schlecht.
Ich hätte mach dir mal alles in der Hand und
mach's immer richtig nice da.
Wäre ich nicht Kickstarter All In, hätte ich sie auf jeden Fall abgezogen.
Aber Dice Throne, ey, boah.
Ja, pass auf, also wie gesagt, ich finde es absolut okay, aber viel zu teuer, also viel zu überproduziert. Und es kam auch irgendwie, ich hatte wesentlich mehr davon erwartet, dass man sich so richtig bam, bam, bam da gegenseitig, aber im Grunde sitzt man da nur und dann würfelt man. Und es kam auch irgendwie das Problem dazu, dass diese englischen Bezeichnungen dieser Attacken, die man da so durchführt, irgendwie zumindest mir auch nicht ganz klar war, was heißt das jetzt? Man könnte jetzt sagen so, boah, ich mache jetzt hier den, was weiß ich, keine Ahnung, Mega, Donner, Super, Blitzattacke und hau dich damit weg. Sondern dann war immer nur so, ja, ich mache jetzt, keine ja, Ahnung.
Da waren auch immer so ganz komische Namen, also ganz komische englische Dinger, wo auch keiner genau wusste. So,
ich mache jetzt, hier irgendwas gerade und ja.
Ich hab das Game ja noch nicht gezockt. Würfelt man vor sich? Also würfelt man vor sich her oder würfelt
Nein,
man
Nein, du machst halt, gegeneinander. Du machst halt deinen Zug und spielst Karten, würfelst, greifst den anderen an, der andere kann sich noch mit einer Defense-Fähigkeit verteidigen, dann kannst du noch ein bisschen neue Karten shoppen, kannst neue Karten ausspielen, dann ist der andere dran. Und so kloppt man sich gegenseitig die Lebenspunkte runter. Ist wirklich, Chris hat irgendwann mal gesagt, es ist ein aufgebohrtes Kniffel. Es ist tatsächlich wirklich nur das. Du versuchst halt irgendwie eine kleine Straße zu kriegen oder du versuchst einen Fünferpasch oder keine Ahnung, was zu bekommen, hoffst darauf, dass du vielleicht irgendwann mal deine Superattacke zünden kannst, aber
ja, man muss halt schon sagen, dass je nachdem, welche Charaktere du spielst, hast du halt auch Sachen, die aufeinander aufbauen. Zum Beispiel, was weiß ich, dann hast du bei dem Vampir, legst du irgendeinen Blutsaugtoken.
Ja, es ist auch thematisch.
Du hast halt schon Kombos.
Es ist alles gut. Wie gesagt, ich finde es auch nicht schlecht, aber ich würde es mir unter normalen Bedingungen für das Geld, was es kostet, glaube ich, nicht holen. Und Stand jetzt hätte ich von dem Spiel auf jeden Fall mehr erwartet.
Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil ich habe ja das Kickstarter All-In gebacken und das war ja die Kampagne zu Dice Throne Adventure. Da ist ja das 1 nochmal neu aufgemacht, die Kampagne 2 und dann halt noch dieses Adventure. Das wird halt ein Dungeon Crawler, ne? Ihr lauft dann da rum, ihr trefft auf Monster und das funktioniert halt auch. Die Kämpfe laufen auch mit diesem Kniffelmechanismus ab und da bin ich echt mal gespannt, was die da rausholen.
Ich werde es auch definitiv noch ein paar Mal zocken und auch die anderen Charaktere mal ausprobieren. Ich bin da schon gespannt drauf und wie du schon.
Was sagt denn Beate dazu?
Ich glaube, ihr hat es so auch ganz gut gefallen. Die hat jetzt auch nicht mega begeistert, aber auf jeden Fall ganz gut gefallen.
Also Leute, gerade bei solchen Spielen, also ich habe gerade extra gefragt, weil ich habe, glaube ich, mal gelesen gehabt, es soll ja eine Art King of Tokyo 2.0 sein sozusagen. Ne? Also hat sich jetzt bestätigt, es ist ungefähr in die Richtung, weil es ja auch mit Kniffelmechanismus und so weiter und so fort. Was ich mir bei solchen Spielen eigentlich auch viel mehr wünschen würde, was ich nicht verstehe, dass es gar nicht mehr passiert, ist dieser Luchador-Mechanismus. Dass man zum Beispiel eine Arena hat, wo man gleichzeitig würfelt. Simultan würfelt und dann kann man auch diesen Bam-Mechanismus haben. Weil ganz ehrlich, wenn einer sagt, so, jetzt würfel ich und spiele noch die Karte aus und dann ruft man Bam, Alter, und der eine sagt, okay, ich ziehe jetzt meine Leiste jetzt 3 Punkte zurück, dann ist es nicht so wie bei Luchador zum Beispiel, dass du zusammen reinwürfelst und dann fängst du an eben zu gucken, was passiert ist. Finde ich in dem Sinne, bei solchen Spielen, gerade bei solchen Battle-Spielen, wo man so ein bisschen diesen Battle-Mechanismus haben möchte und so ein bisschen eben Krawall am Tisch haben möchte, finde ich das
irgendwie besser. Ich meine, die Aufmachung ist geil, ne? Du hast deine Tableaus da, die kannst du aufklappen, du hast die verschiedenen Fähigkeiten, also eigentlich ist alles da, was man so braucht und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal probieren.
Ich würde es auf jeden Fall gerne mal, weil ich habe von der Stefan Godot, der feiert das ja auch so, und der sagte, er feiert eigentlich die All-In-Runden am meisten, das Ding zu viert zu zocken. Und
ja, ich habe jetzt schon gelesen, was viele gesagt haben, nee, zu viert auf gar keinen Fall. Aber
es labern auch viele Leute immer, weil sie irgendwas bei Boardgame Geek gelesen haben und selber noch nie ausprobiert haben.
Wahrscheinlich, ne? Deswegen, ich würde
es. Ja, genauso wie es halt immer auch Menschen gibt, die dann irgendwie vom Balancing regen, wenn sie das perfekt ist, wenn sie ein Spiel einmal gespielt haben. Ne?
Ich würde es auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Und
Achso, jetzt. Ja, hat Selçuk gerade ein bisschen lange gebraucht.
Ja, dann noch eine kleine Story. Ich habe nämlich auch noch einen Neueinzug. Ich hab so ein bisschen so einen Seldschuk-Move gemacht und ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit angetreten. Und zwar hat Beate mich immer geärgert und hat gesagt, sie hat schon Dungeon Crawler gezockt, als ich noch maximal Monopoly und Nilpferd in der Achterbahn gespielt habe. Und hat mir dann immer von dem Spiel erzählt, was sie mit ihrer Schwester immer gespielt hat, wo es auch um...
Bam! Knallt der letzte Gewinn hier raus auf meiner Seite. Labyrinth
geht und um Schätze und Helden. Alter. Und ich habe mich mal auf die Suche nach dem Spiel begeben und wollte ihr das eigentlich schon zum Geburtstag schenken. Hab's aber nie bekommen und wenn, dann auch nur zu etwas überteuerten Preisen, weil das ganze Ding ist von 1979, glaube ich.
Ja, aber was war ihr Geburtstag, Daniel? Was redest du hier von zu teuer?
Aber ich habe es jetzt mittlerweile gefunden zu einem akzeptablen Preis. Und es ist jetzt bei mir eingezogen. Zwar heißt das ganze Ding im Drachenlabyrinth. Und es ist tatsächlich so, wie gesagt, es ist von 79 und wir haben einen Dungeon mit verschiedenen Ebenen, verschiedenen Schwierigkeitsgraden, Monstern, Helden, Looten, Schätze sammeln. Also eigentlich alles drin. Und ja, ich bin echt mal gespannt und ich werde das auf jeden Fall auch mal mitbringen. Und dann werden wir vier mal ganz oldschool uns ins Drachenlabyrinth begeben.
Das sieht auf jeden Fall ultra trashig aus, Alter.
Ja, klar, Mann.
Soll ich dir sagen, was der Vorteil ist, in die Vergangenheit zu reisen? Du hast viel, viel mehr Informationen über die Spiele und spielst nicht so oft beschissene Spiele wie der Herr Turek hier, der jede Woche von irgendeinem beschissenen Spiel erzählt und ich rede jede Woche davon, dass das Spiel echt gut war.
Ja, aber ich finde es auf jeden Fall allein schon spannend, weil was hat. Also das Spiel ist wirklich komplett, es ist alles da, es ist in wirklich gutem Zustand und was hat das für eine Geschichte schon? Das ist ja wirklich nun schon ein paar Jährchen alt und einfach faszinierend, was es halt damals auch schon an Grundgedanken gibt, was wir heute so selbstverständlich alles so wegzocken. Dann, ne? Also das noch so
als... Hattest du es auch mit Beate schon gespielt?
Ja, wir haben es auch schon einmal gespielt, ja.
Und hat sie es immer noch so umgehauen wie früher oder war romantische Gedanken?
Ich glaube, da sind immer romantische Gedanken auch mit dabei dazu, bei so einem Spiel. Ja. Das gehört einfach dazu und du kannst es natürlich von den Mechaniken her nicht vergleichen mit einem Spiel, wie das heute existiert. Das ist klar, ne? Du würfelst, du ziehst mit deinen Helden darum, du lootest die Schätze und schnesselst die Monster da weg. Aber es macht halt wirklich Laune. Also mir hat es auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, gut. Stefan, okay. Ich glaube, du hast
Daniel hat alles erzählt, was ich gezockt habe. So. Also von daher, ich bin da durch, was das Thema betrifft.
Okay, pass mal auf. Ich würde jetzt einfach mal zwischendurch einfach die Gewinnerziehung machen von Good Critters. Dann können wir einfach schon mal überlegen, was wir als nächstes Thema machen. Stefan, ob du dein Thema anreißen willst oder ob Chris jetzt mit seinem nächsten Ding weitermachen will.
Ich habe auf meiner Liste erstmal nichts stehen. Also ich bin da offen.
Okay, gut. Also Leute, wir haben für Good Critters 3 Exemplare, haben wir insgesamt 28 Einsendungen gehabt von Spielen, die euch nicht gefallen haben. War auf jeden Fall mega cool, dass ihr euch da auch ein bisschen ehrlich darüber geäußert habt. Ich mache jetzt gleich hier den Randomizer an und pick mir instant 3 Leute. Also toi toi toi.
Daumen sind gedrückt. Das nächste Thema wird euch überraschen. So,
die Gewinner sind... Björn Schröders.
GZ Björn.
Brochterbeck.
GZ Brochterbeck. Habe ich noch nie gehört. Brochterbeck, zum ersten Mal kommentiert.
Brochterbeck.
Ich gucke sofort nach. Wenn sein allererster Kommentar bei mir ist, dann kriegt er das nicht, Digga. Dann sind die Gewinner, dann ist er Gewinnspielzigeuner. Dann ziehen wir
einen neuen. Und ein bekannter Brudi hat auch was gewonnen. Sarah Mahlt.
Sarah Mahlt hat was gewonnen. Sarah. Okay, dann kriegt sie auch mal...
Stefan, das Wort darf man so nicht mehr sagen. Das ist nicht mehr political correct in 2020.
Stefan, ist auf jeden Fall durch. Leute, die Gewinner, also nochmal Björn Schröders, Brochterbeck und Sarah Mahlt können mich bitte per E-Mail anschreiben unter selchuk@meepleporn.de.
Dickpics, send Nudes.
Und schick mir einfach... Schickt mir einfach eure Adresse.
So ein und dann, Aufwand, um an Sarahs das Adresse zu kommen, Selçuk. Hättest du einfach auch die Eier haben können und ihr so schreiben können. Ne?
Ja, genau. Also Glückwunsch, Leute.
Ja, GZ. Ja, ich hätte mal eine kleine Zwischenfrage. Die hatte ich eigentlich so nicht auf dem Schirm, aber die ist mir gerade so ein bisschen reingekommen. Die Spiel sammelt jetzt auf einmal gerade Spenden für die Durchführung der Spiel. Was denkt ihr denn darüber? Habt ihr das überhaupt schon gehört oder habt ihr das überhaupt mitbekommen, dass die jetzt einen Spendenaufruf gemacht haben, dass die Leute freiwillig die Durchführung des Spiels unterstützen können? Wobei, ja, eigentlich ist es...
Können oder sind sie davon abhängig?
Ja, also ich denke mal, wenn da keiner spenden würde, dann würde das Ding trotzdem stattfinden. Also ich, es ist doch jetzt alles schon in den letzten Planungszügen und jetzt dann halt noch so einen Spendenaufruf dann irgendwie dann zu machen, fand ich halt ein bisschen komisch.
Ja, pass auf, bevor wir das groß ausweiten, sag ich mal einfach mal meine zwei Gedanken dazu. Ich habe mich da überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Ich habe halt auch gesehen, dass sie Spenden sammelt. Und ich denke mir da auch nichts Negatives oder Positives zu. Ich stehe dem eigentlich neutral gegenüber. Ich denke mir, das ist das gute Recht. Wir alle sind jahrelang emotional auch mit dieser Messe verbunden. Und es ist für uns immer das Jahresevent. Und ich glaube, die haben genug dran zu kauen, dass es dieses Jahr nicht stattfinden kann. Sie können bestimmt, sind sie darauf angewiesen oder auch nicht, aber es ist egal. Also wir haben ja alle, sparen wir auch ordentlich Geld, dass wir nicht dahin gehen. Also dann könnte man theoretisch auch mal ruhig einen Zehner spenden. Aber ich bin der Meinung, jeder, der einen Zehner oder einen Zwanni über zu spenden, der sollte lieber zu verreckenden Menschen, die gerade in Moria auf der Straße liegen, Alter, die kein Haus mehr beim Kopf haben und nicht wissen, wo sie hin sollen, da lieber das Geld reinpumpen, als in eine Spielemesse. Und wenn man da dann mal ein paar Euros über hatte, dann kann man gerne der Spieler auch noch was über spenden. Aber ich denke mir, muss ich mal einfach sagen, es gibt gerade deutlich wichtigere Sachen, als für eine Spielemesse Geld zu spenden. Das ist meine Meinung. Also wenn ich spenden würde, dann würde ich lieber zu den Flüchtlingen in Moria was raushauen, Alter. Das sind aber meine 5 Cent.
Ja, das waren ja fast 20 Cent.
Ja, muss ich sagen. Ja. Aber so denke ich halt. Da ist das Geld deutlich wichtiger.
Schwierig. Ich find's schwierig. Da, wenn du danach gehst, kannst du auf sehr, sehr viel verzichten und sehr, sehr viel spenden. Ja. Weißt eben nicht, ob das Zeug ankommt. Du weißt eben nicht, wo das Zeug ankommt und ob sich da jemand sein Lambo damit tankt. Man kennt es ja aus verschiedenen Organisationen, dass da die führenden Köpfe sich gerne mal ihre Ferraris und Lambos tanken, anstatt dass das Geld weiterleiten. Ich würde sagen, ich frag mich jetzt gerade, ich habe mich jetzt auch nicht damit beschäftigt, aber gibt es für die Spiel Digital auch Eintritts? Also zahlt man als Zuschauer Eintritt?
Soweit ich weiß, ist das quasi für jeden. Okay. Also die Umsätze würden dann quasi schon wegfallen. Aber du musst jetzt auch mal betrachten, wir wissen auch nicht, was nächstes Jahr ist. Und außerdem schaffen die sich ja auch dann da eine Plattform, genau wie das der Heidelbär da gemacht hat mit seinem Castle Tricon, auf die du jederzeit wieder zurückgreifen kannst. Die könntest du eben, wenn du wollen würdest, tagesaktuell immer mit deinen neuen Sachen auf deinem Stand da füttern, wenn das irgendwo zentralisiert abgelagert wird. Und du könntest das für den Kunden ganzjährig, angenommen, das würde durch, jeder pflegt da seinen Stand oder kann ihn selber vielleicht pflegen als Homepage oder so, könntest du ganzjährig da drauf rumhampieren. Und wenn nächstes Jahr wegen Corona oder irgendwas die Messe wieder ausfallen sollte, ist es ja ein fertiges Konstrukt, was einfach nur mit neuen, selbst wenn es halt eben nicht jetzt ganzjährig genutzt werden sollte, auf das man ja direkt wieder zurückgreifen kann, was schon fertig ist. Und natürlich würde das doch voraussichtlich auch Gewinne abwerfen. Man plant ja nicht aus reiner Gutherzigkeit eine Messe, wenn man gesagt hätte, scheiße, okay, dieses Jahr geht es halt eben nicht klar, dieses Jahr müssen wir auf unsere paar Millionen dann halt eben verzichten. Jetzt haben sie sich ja für eine andere Lösung entschieden, natürlich auch Geld dafür in die Hand genommen. Die Aussteller zahlen ja auch irgendwie was dafür, aber nichtsdestotrotz, irgendjemand hat es im Chat gerade eben auch gesagt, würde man ja, wenn man jetzt spendet, einfach ein Gerüst vorfinanzieren für dieses Unternehmen, wo die zumindest dann in Zukunft immer Gewinne dadurch wirtschaften könnten.
Die Sache, was ich gerade sagen wollte, ist, man zahlt ja normalerweise auch einen Eintritt, wenn man ins Spiel rein möchte. Das heißt, wenn man jetzt einen Bruchteil von dem Eintritt, also sagen wir mal, jeder würde 2 Euro spenden, als Beispiel. Ich denke, da wird schon ein ganz schönes, gutes Sümmchen bei rauskommen. Das wäre das eine. Das andere wiederum, man muss sich auch denken, klar, sie haben jetzt in dieses Konstrukt, haben sie, oder in dieses Programm oder wie man es auch nennen will, auf diesen Server und alles Mögliche, da haben sie jetzt auch Programmierungsgeld reingepumpt. Das ist natürlich auch Geld, was sie sich vorher gespart haben für die Location. Das heißt, jedes Jahr muss ja das Spiel auch irgendwo diese Location mieten. Die gehen ja eigentlich.
Ja, aber das müssen sie aber jetzt ja nicht mehr machen. Guck mal, was meinst du, was sie was.
Ganz genau sag ich doch. Aber glaub mal nicht, dass das einfach so 1:1, dass du einfach sagen kannst, okay, dann zahlen wir jetzt dieses Jahr keine Miete. Da wird es langfristige Verträge mit der Messe Essen geben und die Messe wird auch nicht sagen, einfach so, oh ja, gut, dann seid ihr halt dieses Jahr nicht da. Dann hast du dann auch keine Kosten. Ich weiß nicht, wie die vertragliche Situation ist, aber ich glaube, ganz so einfach ist das nicht. Auf irgendeinem Weg werden die sich sicherlich einigen, aber
ich glaube, theoretisch,
natürlich ist das, wird dieses Event jetzt für die teurer werden als das, was reinkommt. Und das, was nicht reinkommt, wird auch richtig wehtun. Ob man jetzt sagt, okay, einem Unternehmen, dem es wirtschaftlich gut geht, und ich gehe mal davon aus, dass es bei dem Friedrich Merz Verlag so ist, wenn das jetzt hingeht und Spenden sammelt, kann ich sagen, ja, finde ich jetzt nicht gut, haben die ja eigentlich gar nicht nötig. Aber ich weiß nicht, mir ist das eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Wer der Meinung ist, er möchte da den Verlag und die Arbeit des Verlages gerne durch eine Spende unterstützen, der kann das ja gerne tun. Ich habe irgendwo einen Blogbeitrag gelesen, da wurden dann direkt pauschal die Leute, die das jetzt machen, als willenlose Schafe bezeichnet und dass der Verlag ja jetzt quasi diese Gutmütigkeit der Brettspielszene oder der Leute ausnutzt, die dann da direkt das Portemonnaie zücken, ohne darüber nachzudenken, und ihr Geld einem Wirtschaftsunternehmen in den Rachen schmeißen, das finde ich natürlich komplett übertrieben.
Vor allen Dingen Leute, die andere Leute als willenlose Schafe bezeichnen, sind doch dieselben Leute, die auf QAnon-Demos gehen und sagen, dass der Mundschutz eine Merkel-Maulkorb ist.
Alter. Ja, ich fand diesen Beitrag auch wirklich nicht gut. Klar, da stand dann auch drunter, das ist bewusst überspitzt dargestellt, kann man natürlich immer behaupten, aber letztendlich ist das ja eine freiwillige Entscheidung, ob ich sagen möchte, und natürlich, Chris, klar, wenn ich sage, ich möchte was spenden, sind natürlich Spenden, ob jetzt in Moria oder hier bei Obdachlosenhilfe oder wo auch immer, sind diese Spenden immer besser aufgehoben als bei einem gesunden Wirtschaftsunternehmen. Darüber muss man ja gar nicht diskutieren. Oder beim Digger, der gerade seinen Benz reparieren muss irgendwie. Das sind natürlich viel tragischere Geschichten, aber letztendlich, also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, wenn die sagen, okay Leute, passt auf, das ist die Situation, wenn ihr möchtet, könnt ihr was spenden, dann kann das ja jeder gerne machen. Also ich hab da kein Problem mit.
Ihr seid jetzt schon wieder reingekrätscht und habt mir meine Worte komplett umgedreht. Stefan hat wieder gemeint, ich versuche hier wieder irgendwas anders zu reden.
Ich habe doch noch gar nichts mehr gesagt. Ich habe seit 10 Minuten nichts mehr gesagt,
gefühlt. Also pass auf. Was ich vorhin meinte mit den Mieten und mit dem Geld eben. Wenn die normalerweise die Fläche mieten, dann bekommen sie auch dementsprechend Standgeld. Das heißt, das Verhältnis von Standgeld zu Mieten und so weiter, das passt ja dann. Weil damit erwirtschaften sie ja dann auch Gewinn. Und dann kommt dann natürlich auch noch die Eintrittsgelder und so weiter und dazu. Und damit halten die sich ja auch über Wasser. Auf diese Weise ist ja alles so ein bisschen in einer kleineren Version. Das heißt, die zahlen natürlich, denke ich, nicht. Die Mietkosten sind, denke ich, im Verhältnis zu den Programmierungskosten vielleicht, ich weiß nicht, ob das annähernd so hoch ist, aber auf der anderen Seite zahlen jetzt die Verlage einen Bruchteil, also einen wirklichen krassen Bruchteil von dem, was sie normalerweise an Standgeld zahlen müssten. Ich denke mir dann wiederum, sie hätten ja auch von vornherein sagen können, pass mal auf Leute, wir brauchen gar keine Spenden, wir nehmen aber 2 Euro Eintritt. Aber dadurch, dass die Leute sowieso schon abgefuckt sind von vornherein und sehr skeptisch an die ganze Sache rangehen mit der Spiel und mit allgemein mit diesen ganzen digitalen Messen, gehe ich davon aus, dass sie das eher vorsichtig gemacht haben und haben gedacht, komm, wir sagen erstmal gar nichts von Kosten, es kostet die Leute nichts und jetzt fragen sie einfach ganz vorsichtig mal, ob die Leute vielleicht was spenden würden.
Es ist doch keiner aber verpflichtet dazu. Es muss komplett kostenlos reinpfeifen, das Event. Es hat damit gar nichts zu tun. Ja. Wenn du Bock hast, was zu spenden, machst du das halt. Ich habe dann auch irgendwo gelesen, ja, warum haben die denn nicht irgendwie, was weiß ich, so Art Premium-Pakete gemacht, dass du quasi Geld bezahlst, aber dafür wissen, eine Leistung, eine Gegenleistung bekommst. Aber dann die jetzt die Spenden kritisieren, wären dann auch die Ersten, die gebrüllt hätten, Zweiklassengesellschaft. Ne? Irgendwie, dass du jetzt plötzlich Geld bezahlst und dafür ein besseres Angebot von der Spiel bekommst als alle anderen. Also letztendlich, wie es machst, irgendeiner wird immer was zu meckern haben.
Die können sich auch nicht mit Erfahrung ruhmen. Also ich meine, die können jetzt nicht sagen, wisst ihr noch, letztes Jahr haben wir euch richtig weggefetzt, dann zahlt ihr dieses Jahr wenigstens 1 Euro, wenn ihr das Ganze miterleben wollt. Die können ja die können ja gar nichts vorweisen. Das heißt, sie müssen das Ganze jetzt erstmal kostenlos machen. Die Frage, dass sie spenden, also ob die Leute spenden, ist wirklich meiner Meinung nach auch legitim. Also es ist nicht schlimm, die Frage. Wenn die Leute nicht spenden wollen, dann sollen sie sich wenigstens nicht das Maul verreißen. Weil wenn ihr so überlegt, wenn ihr, sage ich mal, eine Eisdiele betreibt und ihr habt einmal im Jahr oder beziehungsweise über den Zeitraum im Jahr die Möglichkeit, Geld zu verdienen und den Rest des Jahres müsst ihr gucken, wie ihr eure Miete zahlt und euer Leben bezahlt, so ungefähr muss man jetzt ja auch mit dem Friedrich Merz Verlag sehen. Also Die arbeiten ja das ganze Jahr nur für dieses
eine Event. Die haben im Grunde nur ein Produkt,
sie müssen sich
was sie verkaufen.
Ganz genau. Sonst nichts. Dieses Produkt
ich meine, fällt klar, aus. Da kommt dann natürlich auch immer wieder, ja, aber guck dir die Bilanzsumme von denen an, guck dir die Umsätze an, was die gemacht haben oder so. Deswegen meinte ich ja gerade, natürlich spendest du einem aktuell voraussichtlich gesunden wirtschaftlichen Unternehmen Geld. So, aber ich glaube halt auch nicht, dass die Frau Metzler das nutzt, um sich davon ein neues Auto in 2 Monaten vor die Tür zu stellen. Also wenn dieses Geld auch wirklich in dieses Event fließt und in irgendeiner Form den Leuten zugutekommt, ob das jetzt die Besucher sind oder ob es die zahlreichen Leute sind, die für die Spiel oder für den Verlag arbeiten, dann ist das doch okay, wenn ich mich dafür entscheide, das durch eine Spende zu unterstützen.
Nicht nur das, guck mal, du musst immer überlegen, jede Firma auf diesem Planeten setzt sich Jahresziele. Jede Firma sagt, ich möchte nächstes Jahr x Prozent Umsatzsteigerung haben. Und jedes Jahr sitzen Leute in ihren Gesprächen mit ihren Vorgesetzten und sagen, hey, ich würde gerne mehr Kohle haben. Und wenn der Vorgesetzte dann zu denen sagt, Leute, wir haben dieses Jahr das Ziel nicht erreicht, dann bedeutet das nicht, dass die Firma kein Gewinn erwirtschaftet hat. Sie haben nur ihre Ziele nicht erreicht. Das bedeutet, die Leute sitzen dann da und bekommen in diesem Jahr eben zum Beispiel nicht mehr Geld auf ihr Konto. Aber das wird auch komplett eingesehen. Sie wissen ganz genau, ihre Firma hat dieses Jahr einen Haufen Geld erwirtschaftet, aber sie haben nicht ihre Ziele erreicht. Und so muss man es ja auch mit Fritte Metzelwerk sehen. Die wollten dieses Jahr eben neue Umsatzrekorde knacken, alles Mögliche. Die sind auf einem Nuller gelandet erstmal. Die müssen jetzt komplett drauf spekulieren, dass das Ding erfolgt wird. Und wenn nicht, Alter, meine Fresse. Also
ja,
das ist ein richtiger
Kraft. Ich kann das schon verstehen, dass man das auch durchaus kritisch sehen kann. Ich fand es aber teilweise überzogen, was ich da so am Rande gelesen habe. Und letztendlich, wie gesagt, mir persönlich ist es eigentlich relativ egal, wenn jemand sich dafür entscheidet zu spenden, finde ich das okay. Und wenn jemand sagt, nö, sehe ich jetzt auch nicht ein, ist es auch in Ordnung. Also ich stehe dem relativ neutral gegenüber eigentlich.
Ja.
Wir sind halt, ne, muss man überlegen. Wir sparen halt alle gut, ne, dadurch, dass die Messe dieses Jahr nicht ist. Also, ne, wer da Bock drauf hat, der soll das ruhig machen, ne. Aber du siehst es ja zu egal welchem Themen, ne. Die Leute, die haben alle so eine riesen Fresse im Internet und zerreißen sich über jeden Scheiß das Maul. Da darfst du teilweise gar nicht drüber lesen, also drüber nachdenken. Aber wie gesagt, wenn man Bock hat, wir alle lieben die Spielemesse. Und ja, weißt du, warum die nicht ein bisschen pushen halt, ne. Aber ja, gibt halt leider einfach nur mal Sachen, die aktuell ein bisschen wichtiger sind.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute gerade aktuell sparen. Gerade bei Kickstarter wird ja so Unmengen Zeug rausgeschrottet. Habt ihr eigentlich, soll ich mal kurz einen Themenwechsel, habt ihr dieses Aeroflot oder wie dieses Ding da heißt, dieses neue Game gesehen? Heute hat nichts. Einer im Discord irgendwie gepostet. Für 240 Euro, glaube ich, mit so einer pervers gefressten Holzkiste. Sieht super nice aus. Jeder hat halt eben so ein Luftschiff irgendwie Miniatur und muss dann da, ich weiß nicht, Airship heißt es. Sorry, danke Manuel. Ja, und hast dann so Navigationsmaterialien und musst auf diesem heftigen Ding. Du kannst ja auch, glaube ich, für 3.400 Euro einen kompletten Tisch, der handgearbeitet ist in Italien, bestellen, der oben komplett eingefräst dieses komplette Spielbrett in mega groß drauf hat, um darauf dann irgendwie abzujetten. Boah, sieht auf jeden Fall ultra brutal aus. Ich meine, bin jetzt nicht rein. Die Retail-Version kostet 79, aber ich denke mal, du kriegst Rückenschmerzen, wenn das Ding dann kommt und du weißt genau, du hast diese handgeschnitzte Kiste nicht am Start, weil die so ultra brutal geil aussieht. So wie diese Kiste aussieht, stelle ich mir irgendwann mal meine Schreinerlösung für mein KDM-Storage. Wenn irgendwann mal alle Erweiterungen da sind, lasse ich mir sowas Perverses auf jeden Fall bauen. Aber 240 Euro, Leute, der Benz ist in der Werkstatt, geht auf keinen Fall jetzt gerade klar.
Ich finde aber, sieht aber echt auch super unsexy aus.
Ja, weiß so, ich nicht. Man weiß, ich habe mir nur die Kampagne reingezogen. Ich habe auch noch nicht oben aufs Video geklickt. Ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, was man macht. Weil ich denke, man fliegt mit diesem Ding rum und explort dann da irgendwie so ein bisschen oder was.
Wie heißen die Dinger nochmal?
Zeppelin.
Genau, jeder hat einen Zeppelin. Ja, jeder hat einen Zeppelin.
Also ich überlege ja gerade noch immer, ob ich, es läuft ja gerade noch hier, Machina Arcanum, ich weiß ja nicht, ob ich es richtig.
Machina Arcana.
Oder Arcana oder so. Das triggert mich so unglaublich, das Spiel. Ich war drin, ich bin wieder raus, aber irgendwie, ich verfolge das permanent. Ich habe mir auch letztens die Videos dazu von der Nische nochmal reingezogen und das ist irgendwie, es läuft jetzt noch 14 Tage. Ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung. Ich laufe da die ganze Zeit drumherum um dieses Ding.
Du hast ja schon lange nichts mehr gebacken, Daniel. Mach mal ruhig, mach mal ein bisschen hier. Der Manuel sagt, ich will das ja auch mal spielen, Digga. Mach mal.
Irgendwer aus unserer Gruppe sagt, dass es wohl maximal repetitiv ist irgendwie. Also hat ihn wohl nicht so gekickt.
Ist das denn ein Reprint oder irgendwie was Neues?
Das ist ja irgendwie eine neue Version, ne? Glaube ich.
Keine Ahnung. Vincenzo schreibt, dass Awaken Rams dich demnächst mit Gamefound Kickstarter Konkurrenz machen will. Wollen wir eine eigene Plattform aufmachen? Habe ich noch gar nichts zu gehört, kann ich auch leider gar nichts zu sagen dann.
Also ich bin aktuell nur drin in Dinosaur World. Das will ich einfach mal raushauen, mal gucken. Ne, weil, wenn man mal vergleicht mit Dinosaur Island, wie Kickstarter versus Retail ist, habe ich auf jeden Fall Bock, das Ding mir mal anzugucken. Ja. Und ja.
Ja, und es kommt jetzt ist, halt auf Deutsch. Ne? Ich bin dann halt auch raus, weil ich dachte, ja, ist wieder alles Englisch und so, aber jetzt ist auch fix, dass es eine deutsche Version geben wird.
Redest du jetzt auch von
Dinosaur? Nee, ich meinte jetzt nochmal, sorry, Maschine Arcana, sorry.
Ja, aber deswegen musst du safe rein, wenn es mal so eine deutsche Version von irgendwas gibt, was so in dieser Art, da musst du auf jeden Fall da rein. Chat schreibt wieder hier, die Nische fand es, glaube ich, auch gut, aber bei Nische
ja,
ist ja
keine Ahnung.
Ja, ist halt so, keine Ahnung. Weiß ich auch gar nicht, warum die Meinung von Nische für manche Leute so bedeutungsvoll ist. Also meine Oma, die zockt super gerne Mau Mau. Deswegen kann ich Mau Mau, also falls ihr Tendenz zu Mau Mau entwickelt, meine Oma mag es mega gerne.
Ich muss ja sagen, in dem Fall fand ich das wirklich sehr interessant, was er zu dem Spiel gesagt hat, weil das genau auch positive Merkmale waren, wo ich gedacht habe, boah, geil, das könnte mir auch gefallen und das klingt aber gut. So halt. Ne? Und von daher, seitdem ist es wieder hot, das Ding.
Ja. Wo seid ihr aktuell sonst noch drin, Kickstarter-mäßig?
Boah, ich bin gestern ich habe gestern mal wieder gedacht, als ich den Anruf vom Autohaus bekommen habe, ich muss erstmal aus ein paar Sachen wieder aussteigen. Das Einzige, wo ich muss mal kurz reinklicken, aktuell 84 unterstützte Projekte. Ich bin tatsächlich komplett aus allem rausgegangen. Ich war in diesem Ding drin, dieses Monster-Game, wo man da müsste ich eigentlich wieder rein, wo man mit diesem Autos rumfährt und dann bei den anderen spuken muss, dieses Dice-Draft-Game, das sieht richtig pervers geil aus. Bin ich wieder raus.
Sag mir nichts.
Und ansonsten denke ich nur die ganze Zeit so, was ich beim letzten Mal erzählt habe, Plantopia, das Card Game ist durch, Die of the Dead ist auf jeden Fall auch durch. Dann habe ich hier auch manchmal so Sachen, da habe ich Backwoods Cooperative Survival Adventure, keine Ahnung, einfach habe ich mit hier drin, ich weiß auch
nicht. Ich weiß nicht wann, weiß nicht warum.
Null, das ist gar nicht, drin. Weiß ich nicht. Ich muss auch noch bei 3 Leuten den Pledge Manager irgendwie da ausfüllen. Ich bin absolut Kickstarter lost und bin jetzt auch erstmal überall rausgegangen. Ich bin aber auch nicht rein in diese ganzen fetten Dinger, wo die ganzen Leute jetzt gerade ausrasten. Ne?
Ich auch nicht, nirgendwo. Nee. Aber eine Kickstarter-Story noch. Es gibt jetzt tatsächlich in den Kommentaren von Day Night Z gibt es jetzt die ersten Leute, die schreiben, dass sie in Europa die ihr Spiel bekommen haben. Also es war ja tatsächlich erstmal
Fake News,
erstmal in Amerika hörte man immer, ja, hier bei mir ist jetzt was angekommen, Paket oder so. Und jetzt seit 2 Tagen oder so kommen auch die ersten, ja, hier Finnland, Polen, keine Ahnung, haben jetzt auch irgendwie ihr Päckchen bekommen. Also ich habe mittlerweile tatsächlich die Hoffnung, dass ich da wirklich mal was bekomme nach fast 4 Jahren oder nach 4 Jahren.
Und irgendwann in 2 Monaten checkst du, dass du damals verkackt hast, den Pledge Manager auszufüllen.
Nein. Aber das fällt mir jetzt gerade bei Kickstarter noch ein. Also ich bin mal gespannt, ob das wirklich kommt.
Na, Stefan, du bist sorry, hau mir gerade hier die Kartoffelsuppe rein. Carina hat gerade noch eben gekocht, als sie kam. Ich habe heute die ganze Zeit noch nichts gegessen, weil ich so krass Magen-Darm habe, Alter. Und ich habe mir den ganzen Tag nicht getraut, was zu essen. Aber jetzt gerade geht's einigermaßen. Jetzt muss ich mal was essen. Du bist auch gerade, ich habe dich jetzt langsam infiziert mit dem Colonies-Fieber, ne? Beyond Humanity Colonies?
Ja, kommen da jetzt immer mehr Infos mittlerweile mal durch. Das Ding macht ja anscheinend einen guten Weg. Da war ja am Anfang auch klar, okay, wir stecken da voll viel Geld rein und wir wissen nicht genau, was wir bekommen. Aber die sind zuverlässig mit ihren Updates. Es geht straight nach vorne. Man konnte jetzt die Sprachversion noch auswählen. Dann habe ich natürlich auf Deutsch, ein komplett deutsches Beyond Colonies. Keine Ahnung, wie heißt es so?
Beyond Humanity Colonies.
Beyond Humanity Colonies und das wird richtig geil. Also entweder wird es übertrieben heftig geil und es sieht danach aus, es wird übertriebenst heftig geil, könnte aber auch eventuell halt die größte Schrottpackung unseres Lebens werden.
Also ich mache jetzt hier eine offizielle Meeple-Porn-Ansage. Notiert es euch alle in Datum, notiert euch den Folgenname und notiert euch die Minute. Stefan?
Ja.
Ich glaube, das wird das beste Spiel, was wir beide jemals bei Kickstarter bekommen haben.
Das schlägt KDM. Ganz ehrlich,
bei Digga zählt KDM nie mit.
Du hast gesagt, das beste Spiel, was ihr jemals bei Kickstarter
Beim Digga ist KDM so wie bei mir. Wenn man mich nach meinen Lieblingsbands fragt, dann erzähle ich nie von Kiss, weil Kiss ist immer außen vor. Weißt du, Kiss ist so weit oben,
was das ist schon das gar nicht mehr für meine Lieblingsbands. Ausrede, das ist schon für mich
Götter. Alter. Ja, finde ich aber okay. Aber zumindest ist es das Game, wo, wie teuer war das nochmal, Digga? 300?
Also ich habe es, glaube ich, $300 bezahlt, weil ich habe auch nochmal extra Karten und so einen Kram genommen.
Ja, ich habe...
Also ich glaube, wir haben...
$300 und die schaffen es noch nicht mal, sich einen vernünftigen Illustrator anzustellen. Also viel mehr muss ich dazu
sagen. Die Grafiken sind so krank, Mann. Aus. Ja, Daniel,
mega. Shut the
fuck up, Alter. Das sieht so geil aus.
Als hätte sich ein Schülertheater verkleidet und dann mal kurz nebenbei so ein paar Fotos geschossen. So sieht das
Alter,
aus.
Stefan, Alter, Stefan, haben die für
gestanden? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Daniel muss ausgetauscht werden.
Machen wir Podcast zweit weiter, oder?
Unser Ding hier, durch. Ich meine, wir haben da $600 reingesteckt, beide zusammen.
Aber es blinkt schön. Also von daher ist das schon mal gut.
Es leuchtet auch.
Ach du Scheiße, das ist das Blinkspiel, Alter. Was reden die, Mann, Alter?
Wenn's nicht so.
Die reden von diesem
Elektroschrotthaufen. Chris, sag den Leuten nochmal ganz kurz, worum es in dem Game geht, Mann.
Das wissen die gar nicht.
Leute, das war der Kickstarter. Beyond Humanity Colonies. Ihr baut euch quasi eine Kolonie auf. Zu Beginn des Spiels ist es mit einer riesen App gesteuert, aber geil, weil sie wirklich nur im Hintergrund läuft, das heißt, ihr stört euch kein einziges Mal. Zu Beginn müsst ihr erstmal zufällig einen Planeten auswählen, auf den ihr spielt, je nachdem, bei was für eine Schwierigkeit ihr wollt. Leicht, mittel, schwer, gibt es andere Witterungsumstände und was weiß ich, viele gewisse Probleme. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ihr nehmt so einen relativ einfachen Planeten, so, sagen wir mal so erdähnlich. So, dann startet ihr mit eurem Hauptzentrum auf diesem Planeten. Und ja, es ist halt ein Worker-Placer drumherum. Also jeder ist halt drumherum immer ran. Jeder spielt quasi einen Konzern, der so ein bisschen Terraforming Mars-like den Planeten am besten besiedeln will. Wir arbeiten aber an einer riesigen Kolonie gemeinsam. Es sind halt verschiedene Fraktionen. Das Geile an diesem Ding ist, jede Karte hat einen Elektrochip drin. So. Und egal, was ihr spielt...
Aber eine hässliche Illu.
Egal, was ihr spielt, ihr müsst diese Karte dann quasi, ihr geht dann zum Beispiel, was weiß ich, auf Worker-Placement-Feld, ihr müsst eine Karte ausspielen und dann spielt ihr die Karte und legt sie oben kurz, haltet sie an das Hauptgebäude und dann scannt die App das. Das heißt, je nachdem, was quasi der Planet, was mit auf dem Planeten abgeht und so, Witterungsumstände, sagen wir mal, ihr startet mit einer Kolonie von 2000 Leuten und ihr spielt dann eine Karte, dass ihr neue Leute dazu bekommt. Dann, das wird alles immer in der App im Hintergrund getrackt. Dann passiert auf einmal irgendein Sturm, irgendein Gebäude geht kaputt. Dann sterben da wieder Leute. Es wird alles immer im Hintergrund getrackt. So, das ist wirklich alles wichtig. Also die Luftdrucke sind wichtig, Temperaturen. Immer wenn ihr neue Gebäude anbaut, dann steckt ihr diese wirklich, ihr steckt dann so eine Verbindung an dieses Hauptgebäude und an diese Verbindung wird dann das neue Gebäude gesteckt. Und die App erkennt dann sofort, ey, hier ist was noch neues Gebäude. Die Gebäude leuchten und leuchten grün oder blinken, je nachdem, was für einen Status sie haben, ob sie im technischen perfekten Zustand sind oder ob sie schon kaputt sind oder ob sie komplett keinen Strom mehr haben. Das heißt, ihr müsst euch auch die ganze Zeit drum kümmern, dass halt, dass eure Kolonie wächst, dass aber die Menschen auch zufrieden sind, dass sie sich nicht gegenseitig alle irgendwie an die Gurgel gehen. Ihr müsst dafür sorgen, dass ihr halt allen Bedürfnissen nachgeht, gewisse Gebäude baut. Ja, ihr könnt es halt so sehen wie Tropico und so, diese ganzen Aufbaugames, die man quasi auf dem PC spielt, bloß halt auf einem Planeten. Und das sieht richtig pervers aus. Ja, also ich finde die Artworks sind geil, weil die Teams haben alles komplett selber mit professionellen Fotoshootings gestaltet und ich finde, das sieht super cool aus. Ich finde diesen ganzen Aspekt von, wir bauen da wirklich physisch etwas auf diesem Brett auf. Wir sehen diese Station wachsen, Gebäude für Gebäude, alles blinkt. Wir müssen uns um alles kümmern, um die ganze Technik, um die ganzen Menschen. Das Ding ist halt, die mussten eine App nehmen, weil es gibt so viele Rechnereien im Hintergrund, gerade wenn es um gewissen Planeten geht, die halt so wirklich gefährlich für die Menschheit sind. Und so viele Sachen, die halt durch neue Karten, das muss so viel quasi Rechnungsaufwand, das wäre halt ohne diese ganze App und ohne diesen ganzen Elektrik und das wäre viel zu viel Verwaltungsaufwand. Also ich bin so heiß auf das Spiel, wie ich noch nie auf dem Spiel heiß war.
Ja, sobald das da ist, treffen wir uns direkt am gleichen Wochenende. Scheißegal, Alter, was ist und zocken wir das.
Auf jeden Fall. Scheißegal, was ist, Alter. Dafür sage ich sogar.
Ich zocke auf jeden Fall mit, damit ich das
an den Podcast richtig
schön runter machen kann.
Ja, du kannst dich verpissen, Daniel. Du kannst das überhaupt gar nicht mitzocken und darfst dir dann hier die ganze Zeit...
Stefan, oder?
Ja, genau. Dann kannst du von Chris und mir schön die Lobhudeleien, die er überfolgt. Folgen anhören.
Ihr habt gar keine andere Wahl mehr, als das mit Lob zu überschütten.
Nee. Nee, das, ey, das stimmt auch nicht. Also ich hab, ey, guck mal, bei Reichbusters habe ich auch irgendwie über 300 Euro reingesteckt. Und ich hätte auch ehrlich gesagt, wenn es mir nicht gefallen hätte. So, aber ich muss sagen, ich bin je nachdem, also ich bin wirklich immer noch sehr angetan von dem Game. Und ja, so, guck mal, ey, ich habe jetzt gerade im Wohnzimmer habe ich gerade 4 Kartons stehen. Da sind insgesamt, warte mal, 3, ich glaube, das sind 9 Spiele, die ich wieder abgebe. Und ich habe da halt überhaupt keinen Vertrag mit. Wenn mir ein Spiel nicht gefällt, so dann, ne, ich habe, dann sage ich das auch. Und ist mir egal, wie viel Geld ich da reingepumpt habe. Aber ich glaube, dass Beyond Humanity wird, da wird sich jeder wirklich hassen für, dass er das nicht gebacken hat. Weil da wird man so nicht mehr rankommen.
Da haben wir richtig dickes Ding bei uns stehen. Und selbst wenn es scheiße sein sollte, kriegen wir auf jeden Fall locker unsere Kohle wieder raus. Locker.
Ach, egal. Locker sofort 500 Euro auf eBay, Alter.
Der Stefan hat einfach keine Ahnung, was in dem Spiel geht. Der hat einfach die 300 Euro reingebuttert.
Deutschen Leute gebacken. Also Chris und ich, wir sind da schon, sag ich mal, ziemlich nobel unterwegs.
Ist so. Also das ist ein richtiger Goldesel, den wir uns da angelacht haben. Voll, das war so geil, wie Stefan diese App. Ich so, Stefan, hast du schon das Ding auf Kickstarter gesehen? Er so, ne, sag mal. Oh, geil. Ist mal reingegangen. Zack, einfach mal.
Nein, egal. Du warst bei mir zum Spielen und sagte, guck dir das mal an. Ich sagte, ja, oh, aber schon teuer, sieht gut aus und dies, das. Und dann war das so ein Samstag so, ach komm, fuck off. Reingegangen, bums, aus. Das Ding lief am nächsten Tag raus, da war die Kiste durch. 250 Euro Kreditkarte weg oder was?
Oh Mann, ich bin echt so froh, dass ich eine Prepaid-Kreditkarte habe. Ne? Mann, ey. Die retten mir den Arsch. Ja. Ich habe übrigens, ey, ist geil, ich glaube, das ist das erste Mal in den letzten Jahren, dass ich irgendwo von einer Mahnung bekommen habe. Ich habe eine Mahnung bekommen von meinem alten Mietverein, weil ich irgendwas falsch gelesen habe. Hier steht drauf, wir bitten Sie nunmehr um Zahlung des Betrages von 3,04 Euro bis zum 1.10., um weitere Maßnahmen zu vermeiden. Ich habe gedacht, ich habe eine Rückzahlung bekommen von meinen Nebenkosten von 3,04 Euro, aber nee, ich musste noch 3,04 Euro nachzahlen. Geile Mahnung, oder?
Ilsen, danke fürs Prime-Abo, habe ich nicht gesehen. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, eigentlich hatte ich mir ja gedacht, ich meine, wir sind jetzt schon bei 2 Stunden, ihr müsst selber entscheiden, Leute, ob wir eine neue Folge draus machen. Chris, willst du nicht?
Zumachen hier, Digga. Ich habe mein Magen, der kickt mich gerade eh bis zum Mond zurück.
Okay, alles froh, gut.
Das heißt, du bist jetzt auch eine Woche echt komplett auf Schonkost, oder was? Nur noch gestampfte Kartoffeln und Möhrchen, oder was?
Nur noch Gemüse.
Nee, mein Magen, der kickt mich halt erst seit gestern so. Ich hab mir halt Bananen geholt und ein bisschen Medis aus der Apotheke. Und jetzt, ich habe erst seit einem Monat eine neue Firma und ich habe halt keinen Bock, in einer neuen Firma mit dem Krankenschein zu kommen. Das heißt, ich habe mich heute quasi mit einem Stöpsel im Arsch zur Arbeit geschleppt. war auf jeden Fall heute nicht so ein geiler Arbeitstag.
Nee, das ist auf jeden Fall
übel. Ich morgen wieder ein bisschen. Ja, war auf jeden Fall, gestern hat es mich echt weggekickt. Also ich hoffe mal, dass morgen wieder ein bisschen besser ist. Aber wird schon. Ja, gut, aber ich wollte auf jeden Fall noch, bevor wir jetzt hier schließen gleich, also wie wir zum Beginn erwähnt hatten, ich hatte das schon vor 2-3 Folgen mal drüber geredet. Type 7 ist ja dieser U-Boot-Kickstarter, der läuft, der komplett aus Holz ist, sieht ein super geiles Ding aus. Ich habe es selber hier aufgebaut, ist ein 1-2-Personen-Spiel und ich habe es schon von ein paar Leuten gehört, dass die es auf jeden Fall geiler finden als Nemo's War. Also, ne, ihr könnt es so ein bisschen, könnt es so in die Richtung sehen halt, ne? Ihr müsst euch um euer U-Boot kümmern, geht auf Schleichfahrt und taucht auf, ihr wisst quasi nicht um euch herum, was da sich so rumtreibt. Es können Wale sein, es können aber auch irgendwelche Fischerschiffe sein oder es können dicke Kriegsschiffe sein. Das heißt, ihr müsst ein bisschen erkunden und müsst dann da gegen die Schiffe bestehen und überleben. Habt eine Crew, die ihr upgraden könnt. Also ein richtig geiles Ding. Viele Leute finden es nicht so schön, weil es halt komplett aus Holz ist, aber ich finde genau das gerade mega geil. Fakt ist, der Autor hat gesagt, wir können hier gerne über Meeple-Porn eine richtig fette Deluxe-Version raushauen. Das heißt, wir hätten bis zur nächsten Folge, wollen wir einfach mal unter unser YouTube-Video, was hier am Dienstag rauskommen wird, wollen wir mal von euch wissen, was bringt euch dazu überhaupt, Meeple-Porn zu hören? Also was verbindet ihr mit uns? Warum seid ihr immer dabei? Warum seid ihr live dabei? Oder warum zieht ihr euch das rein? Wie zieht ihr euch das rein? Wo zieht ihr euch das rein? Also erzählt mal ein bisschen, warum wir das für euch machen. Und alle Leute, die da was Cooles raushauen, die hauen wir in den Randomizer und dann verlose ich dann nächste Woche quasi für diejenigen eine dicke Deluxe Edition von Type 7. Dann wird die, sobald der Kickstarter fertig ist und das alles ausgeliefert wird, direkt zu euch geschickt. Ja, gut. Sauber. Stefan, möchtest du schließen?
Alles gut. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da gewesen seid. Ich habe eigentlich, soll ich dann schon Ausblick für die nächste Folge geben, obwohl die nächste Folge, da können wir es ja wiederum gar nicht machen, weil nächste Folge hat Selçuk ja wieder einen Gast eingeladen. Aber ich kann es euch ja trotzdem schon mal sagen, ich hatte eigentlich für heute eine kleine 90er-Jahre-Party nochmal geplant, weil es beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat und nochmal ein paar Dinge mal rausgesucht, über die es sich auf jeden Fall sicher lohnt, noch mal ein paar Geschichten zu erzählen und mal zurückzublicken und sich untereinander mal ein paar Fragen zu stellen, wo sich jeder mal ein bisschen drin wiederfindet. Das müssen wir leider auf die lange Bank
schieben. Müssen wir übernächste Woche machen.
Übernächste Woche dann, genau.
Oder sind wir da schon?
Nee. Passt. Wer der neue Gast?
Wer der nächste
Gast ist, das spoilern wir an dieser Stelle quasi noch nicht. Da müsst ihr euch auf jeden Fall noch ein kleines bisschen...
Der soll sich auf jeden Fall mal dick ins Zeug lesen. Ne? Mit Tim und Alex hat der auf jeden Fall krasse Vorarbeiter.
Michael, also hier einfach richtig hohe Tiere hier. Also wenn der jetzt hier ankommt, mich langweilt, da schalte ich den direkt ab, Junge.
Das muss ich das vorstellen, wie als ob wir hier Könige sind und dann kommt der Hofnarr rein und muss den König bespaßen.
Ja, so ist das. Wenn der uns nicht bespaßt,
dann ist er zur Not nach 20 Minuten stumm geschaltet. Gar kein Ding.
Direkt rausgekickt aus Twitch, so tut mir leid, die Folge, wir starten jetzt nochmal neu.
Problem.
Leute, ich sag euch, wie es ist, die denken, sie werden Stars, Alter.
Ja, aber ohne Scheiß, da war sie der Zeit voraus. Also sie kannte uns doch besser als wir sie.
Ja. Carsten Reuter kommt leider nicht. Ich hatte ihn gefragt, ob er mal vorbeikommen wollen würde, aber er hat leider nicht die erforderliche Technik besitzt. Wir machen eine Spendenaktion für Carsten Reuter, spendet ihm eine Webcam, dann kann er nicht mehr Nein sagen, weil er hat leider nicht die erforderliche Technik, um uns hier quasi zu besuchen.
Tja. Schade. Ja.
Schade. Leute, wir sind dann einmal raus für heute. Wir machen einen kleinen Afterstream noch hier, vielleicht einen kleinen Zock auf dem Discord-Channel von Boardgame Digger. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Die Leute, die was gewonnen haben, schickt mir auf jeden Fall mal eine Nachricht. Und ja, ansonsten bis dann, ja. FFN. Ciao, Leute.
Alles klar, bis dann. Haut rein. Ciao.
Ciao.